Moin ihr Lieben, hier geht es gleich weiter mit Kino Plus. Zuerst möchte ich euch aber noch kurz etwas über den Sponsor der heutigen Folge erzählen. HelloFresh. Mit HelloFresh bekommt ihr wöchentlich eine Kochbox voll mit frischen Zutaten und den passenden Rezepten für Gerichte nach Hause geliefert, die ihr euch vorher aussucht oder euch von HelloFresh zusammenstellen lasst. Der Vorteil daran ist ganz einfach. Ihr könnt jeden Tag frisch und lecker kochen, ohne selbst einkaufen oder mühsam Rezepte raussuchen zu müssen. Und da die Zutaten natürlich passgenau auf die jeweiligen Gerichte und die gewünschte Personenzahl abgestimmt sind, landet hinterher auch nichts im Müll. Damit ich euch nicht irgendwelche Märchen erzähle, habe ich HelloFresh eine Woche lang für euch getestet und konnte mir passend zum Veganuary eine überwiegend vegane Menüreihe aussuchen. Hier geht HelloFresh also voll mit der Zeit. Mit dabei war unter anderem ein Kürbisrisotto, Laugenkäseknödel oder Kokosreis mit Gemüsespießen und Erdnusssoße. Ein Traum! Weitere Gerichte wie Desserts oder besonders umfangreiche Menüs für besondere Anlässe sind mit wenigen Klicks erledigt. Dabei sind die Rezepte so übersichtlich und gut erklärt, dass ihr auch mit grundlegenden Kochskills wunderbar zurechtkommt. Ihr werdet auch bestimmt satt, die Portionen sind wirklich ordentlich. Und keine Sorge, ihr begebt euch auch in keine Abo-Falle, ihr könnt eure wöchentlichen Lieferungen jederzeit pausieren oder ganz aussetzen, wenn ihr zum Beispiel mal im Urlaub seid. Um euch den Einstieg leichter zu machen, haben wir noch was ganz Besonderes für euch im Gepäck. Mit dem Code HFKINO kriegt ihr auf hellofresh.de/HFKINO, leicht zu merken, bis zu 80 Euro Rabatt je nach Boxgröße. Ihr könnt also ganz einfach noch tiefer in eine abwechslungsreiche vegane Ernährung eintauchen. Nochmal zum Mitschreiben, HFKINO. So, das war's jetzt auch schon. Viel Spaß mit Kino Plus, präsentiert von HelloFresh.
Hast du die Seuche am Fuß? Hast du Seuche am Fuß? Deswegen gibt's heute nur eine zweisame Fahrt den Mulholland Drive runter. Hinein ins Valley für ein bisschen Mindfuck, eine leckere Lakritzpizza und ein wenig Menschenfleisch. Und wir müssen uns ein bisschen beeilen, denn wir müssen noch den Mugen Train kriegen. Viel Spaß bei Kino Plus. Ja, hier sind die beiden Prinzessinnen aus dem Tal der Winde. Hallo und herzlich willkommen zu einer etwas kürzeren und etwas schmaleren Form von Kino Plus heute.
Ja, aber trotzdem.
Aber trotzdem mit starker Besetzung. Tino Hahn ist zu Gast.
Hi.
Und eigentlich sollte noch Silke zu Gast sein, denn wir wollten heute alle drei entspannt und freudig über Licorice Pizza reden, weil wir den alle drei gesehen haben und dann hatte ich mit meiner Frau noch ein paar andere Filme zusammengeguckt. Aber die Pandemie hat uns mal wieder einen Strich durch das Betreuungskonzept gemacht. Deswegen, ja, kann Silke heute nicht dabei sein. Und deswegen haben wir auch nicht so schnell einen Ersatz gefunden, der so viel zum Thema oder zu den Filmen beitragen kann, wie jetzt Tino, Silke und ich. So, deswegen sitzen Tino und ich jetzt alleine hier. Und weil wir heute noch zwei Sachen aufzeichnen müssen, also weil wir heute noch ein neues Format produzieren müssen, das demnächst an den Start kommt, fällt das heute alles ein bisschen kürzer aus. Aber ich denke, Tino und ich kriegen auch problemlos zu zweit.
Wir kriegen so langweilig hin, dass sich wie zwei Stunden anfühlt.
Genau. Die 90 Minuten werden euch wie zwei Stunden vorkommen. Ja. Denn es gibt eigentlich nicht viel zu berichten. Es gibt irgendwie, ja, vielleicht den besten Film des Jahres. Es gibt einen großartigen Film des 21. Jahrhunderts. Ja. Oder einen der großartigsten Filme des 21.
Oder
Jahrhunderts.
Oder laut BBC der beste.
Ja, es gibt den unter anderem erfolgreichsten Film des Jahres 2020. Oder beziehungsweise 2019? Oder was 2020? Also des ersten Pandemiejahres, sagen wir es mal
von
so.
Von Japan.
Genau. Ja. Ja, aber weltweit auch, ne?
Nee, da werde ich noch mal.
Okay, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Aber zuvor müssen wir einmal kurz noch Entschuldigung sagen. Tino und ich waren unter anderem letztes Wochenende bei unserer Pokernacht mit dabei. Und ja, ich kann nur für mich sprechen. Es tut mir leid. Wir haben uns nicht der Sendung entsprechend verhalten. Wir waren unfokussiert. Wir haben ein bisschen andere Sachen nebenbei gemacht. Ich habe Fußball geguckt. Wir haben uns dann unter anderem noch Tickets für das Bühnenprogramm von Josef Hader geordert und bestellt. Und das passt nicht in den Abend rein, das wissen wir selbst. Das tut uns leid. Ich kann ein paar Erklärungen eigentlich angeben. Ich möchte aber eigentlich gar nicht so viel Entschuldigung oder sonst irgendwas hier erzählen, sondern einfach nur sagen, das war falsch und wir wissen das. Und wir wollen auch ein bisschen Druck von den anderen Kollegen nehmen, die ja sehr in die Verantwortung gezogen worden sind, was sie nicht unbedingt müssen. Denn das waren mit unsere Versäumnisse. Und dafür wollen wir uns hier an dieser Stelle nochmal entschuldigen. Also soll nicht wieder vorkommen.
Ja, ich dachte halt auch, dass das eher so launig, als ob man mittendrin statt nur dabei wäre, aber eigentlich war es nur distracting. Also als ich danach nochmal reingehört habe, habe ich gemerkt, okay,
ja,
das ist eher.
Ich hatte auch nicht, ich muss ehrlich sagen, ich hatte nicht so auf dem Schirm, dass wir so laut zu hören sind, beziehungsweise dass wir so präsent zu hören sind. Ja. Ich dachte, wir werden halt irgendwie dann nur hin und wieder mal hinzugeschaltet oder so. Dadurch, dass wir in diesem Spectator-Room sind. Das war nicht so, das wusste ich nicht. Deswegen, wie gesagt, Entschuldigung für diejenigen, die sich davon doch sehr gestört gefühlt haben. Das soll nicht nochmal vorkommen. So.
So.
Aber was ist denn bei dir zuletzt vorgekommen?
Das Yellow Jackets-Finale.
Das Yellow Jackets-Finale.
Was natürlich Bombe war.
Oh, und ich bin immer noch nicht weiter, ey. Ich hänge hinterher. Ich muss so viel noch hinterher. Aber ich habe halt versucht, so Altlasten aus dem letzten Jahr irgendwie abzuarbeiten. White Lotus, Vigil musste ich noch die letzte Folge gucken und so Sachen. Oder was habe ich noch geguckt? Dopesick.
Ja.
Ja, und deswegen, also ich kam noch nicht dazu, mich jetzt mit dem neuen Kram zu beschäftigen. Halt von so Yellow Jackets bin ich bei Folge 5.
Ja, ich habe halt so schnell wie möglich versucht durchzugucken, weil es in Amerika lief es ja schon vor 2 Wochen. Und dann war halt gleich, du gehst auf Variety und dann halt so shocking Conclusion und mit Spoiler-Mahnung gleich schon irgendwie eine Headline. Dann dachte ich so, nein, in 2, 3 Tagen werden irgendwo wieder Bilder auftauchen oder so. Aber ich habe es geschafft, mich nicht spoilern zu lassen. Und das war auch ganz gut. Also wie das noch mal anzieht und auch nochmal die möglichen, wie es weitergehen könnte, in ganz viele verschiedene Richtungen öffnen. Das war schon echt spektakulär.
Ja, ich hatte ja ein bisschen die Hoffnung, dass das eher eine abgeschlossene Serie ist, weil ich mich doch gefragt habe, wie lange sie dieses Konzept zwischen Flash Forward und Flashback, wie lange sie das irgendwie aufrechterhalten wollen. Denn man weiß ja von, also man hat ja einfach Lost.
Ja, so,
ja. Und irgendwann hat sich's ja auch da irgendwie erschöpft. Irgendwann war da irgendwie auch die Anzahl an Fragezeichen einfach viel zu groß, wo man sich dann halt auch irgendwie, ja, wo man vor der Entscheidung stand, versuche ich das jetzt noch alles zu verstehen oder schaue ich mir das jetzt einfach nur an, so, ja, und ich bin gespannt, wie Yellow Jacket.
Also, ich finde, Yellow Jacket bleibt deutlich, also ist more grounded als Lost, bleibt halt schon eher der Realität verhaftet. Man hat halt natürlich diese Mystery-Elemente, die mutmaßlich wahrscheinlich dann auch noch
eine Rolle spielen,
also möchte jetzt natürlich auch nicht so viel drauf eingehen, aber sie machen schon was sehr Geschicktes in der letzten Folge, wie das alles relativ deutlich befriedigender als bei Lost weitergehen könnte. Ich mochte Lost ja auch komplett, aber ich verstehe halt auch diese Kritik dran, dass es da sich so ein bisschen aufgerieben hat, aber ich mag auch diese Mischung zwischen ja, schon sehr so naturalistisch und dann auch diese kleineren Konflikte in der Jetztzeit plus dann diese Flashbackwards und du weißt ja auch quasi allein deshalb, dass du manche Leute ja gar nicht gesehen hast bisher in der Gegenwart, dass die mutmaßlich tot sind oder eine andere Rolle spielen und damit kann man, glaube ich, noch lange irgendwas machen.
Und ich mag auch, also ich weiß ja nicht, wie es ausgespielt wird oder wie es weitergeht, aber ich mag auch diese Thriller-Handlung, die sich jetzt schon so langsam angedeutet hat, unter anderem mit den Figuren von Christina Ricci und Juliette Lewis.
Ja.
Aber dann ja auch, wie heißt sie, Milski? Nee, die Dame aus Two and a Half Men.
Ach so, ach, ich vergesse auch.
Ich vergesse leider ihren Namen. Ich hab also, gesagt, aber Rose halt.
Ja.
Aber diese Thriller-Handlung, die sich da so leicht andeutet am Anfang oder beziehungsweise in der ersten Hälfte der Staffel, die fand ich auch schon cool, wo ich mir gedacht habe, fuck, was will ich denn jetzt wissen? Also will ich jetzt wissen, wie es in der Vergangenheit weitergeht oder will ich wissen, wie es in der Gegenwart weitergeht? Und das muss man schon als Stärke irgendwie hervorheben, weil ich glaube, solche Serien haben halt immer das Problem, dass der eine Handlungsstrang immer irgendwie ein bisschen interessanter oder stärker ist als der andere. Und bei Yellow Jackets muss ich sagen, hier habe ich erstmals das Gefühl, dass man das doch echt versucht hat, auf Balance zu halten.
Ja. Und ich finde halt auch, dass du natürlich schon viele bekannte Versatzstücke hast. Also ich meine, Lost und Herr der Fliegen drängt sich ja immer auf, aber dass sich dann noch so geil variieren und insbesondere dann im Finale nochmal was komplett Frisches machen, oder wo ich so denke, das wird schon ganz geil, weil man ja irgendwie, also sobald man die ersten 2 Minuten schon gesehen hat, die natürlich krasses Foreshadowing betreiben, denkt man sich ja, okay, entweder wird das ja alles richtig krass oder es braucht eine lange Zeit, um alles zu erzählen und schön, dass beides eintritt.
Ja, ist doch cool.
Und ich find's auch immer überraschend lustig. Also auch da in der letzten Folge auch mehrmals gelacht, aber dann auch so Gänsehaut gehabt, wenn es dann so mal natürlich auch mal ernster wird. Also ich finde, die Mischung ist echt super aus allem. Es ist ein sehr, sehr kurzweilig. Es ist halt jetzt nicht so eine Top Ten für alle Ewigkeiten-Serie, aber wenn ich was extrem Kurzweiliges und Unberechenbares Leuten empfehlen müsste, wäre es das aktuell.
Ja, und etwas, was ja nicht so, Naja, also was ja schon ein bisschen so aus dem Nichts rauskommt. Ne? Also
ja.
Du hast ja jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, du hast ja jetzt nicht so irgendwie einen Background, auf den sie sich stützen können.
Gar
wie
nicht,
zum Beispiel nee. Ein Cowboy Bebop, wie ein Arcane, wie jetzt irgendwie, keine Ahnung, ja Game of Thrones.
Und ich hätte auch etwas, Vakat sieht halt cool aus mit dieser Schmeißfliege auf diesem Gesicht. Aber wäre nicht Karen Kusama irgendwie mitbeteiligt gewesen, hätte ich jetzt nicht reingeguckt. Also es wäre jetzt nicht so, dass ich so denke, boah, Juliette Lewis und Christina Ricci spielen in irgendeiner Serie mit. Da ja, würde ich jetzt nicht denken, wow, das ist mein Must-Have.
Ich finde auch Karen Kusamas, sag ich mal, ja, etwas spröde Handschrift, die tut der ersten Folge gerade richtig gut, weil das dann schon eine gewisse ja, Unbarmherzigkeit irgendwie vermittelt, in der die, ja, die man halt irgendwie dann für die Figuren oder anhand der Figuren empfinden kann, weil das ist halt schon eine Scheißsituation da. Und wenn dann halt noch einer dabei ist, und ja, sorry, kleiner Mini-Spoiler der ersten Episode, wenn dann noch einer dabei ist, der halt bei diesen Flugzeugabsturz, da sein Bein auf wirklich unschöne Art und Weise verliert und das halt auch wirklich ja so richtig abgeschubbert ist, so dann sind es die richtigen Mittel und Effekte und weiß ich nicht Elemente, die mich dann halt schon auch wieder komplett entweder zum einen begeistern oder halt auch richtig reinziehen.
Ja, also ich natürlich ist das Gore-Level nicht so extrem, ich musste, weiß nicht, weil ich letztes Mal so oft bei einer Serie weggeschaut habe. Also es sind immer sehr naturalistische Brüche sind immer so ein bisschen mein Weakspot. Also dieses eine Fußballknie oder Schienbein, Free Devil und noch zwei Sachen, wo ich auch dachte, das ist jetzt schon mit so einem gewissen Stolz der Special Effects Abteilung jetzt überlang ausgespielt. Aber auch das, also alles eine gute Mixture. Also ich glaube, das kann wirklich jeder gucken. Es ist für niemanden zu groß, nicht für niemanden zu hart, aber es ist dann schon für zart beseitete Charaktere gerade so diese gute Gratwanderung.
Ja, also ich habe das einer Arbeitskollegin von mir empfohlen, die sehr viele Serien guckt und die auch echt offen gegenüber vielen ist, aber natürlich auch so ihre eigenen Vorlieben hat. Und ja, die meinte, also der habe ich das empfohlen und sie hat gesagt, ey, danke für den Tipp.
Ja.
Ich habe direkt hier 4 Folgen weggeballert, so ich finde das richtig gut.
Ja.
Also dementsprechend, und die ist nicht so auf Härte oder so aus,
nee.
Also oder auf Horror. Dementsprechend war das für mich auch ein Qualitätsmerkmal oder beziehungsweise eine schöne Bestätigung der Qualität.
Ja, eben. Also ich
dadurch, dass sie halt jemand ist, der halt eben nicht auf solche Sachen unbedingt steht und dann trotzdem Spaß daran hat.
Ja, noch kein negatives Feedback gehört. Also vielleicht mal so, ja, ich finde es ein bisschen zu altbacken, aber das verstehe ich nach so 2-3 Folgen, dass man denkt, okay, was soll noch passieren? Aber ich finde ab Folge 5, auch um dich nochmal anzureizen, nimmt es nochmal deutlich Fahrt auf und wird auch deutlich intensiver.
Ja, gut. Und, gut. Ja,
okay. Was hast du denn als letztes?
Also, ich habe tatsächlich den neuen Film, von dem wir letztens bei Tease Me vorgestellt haben, von Jacques Audiard schon gesehen.
Ach so, okay.
Wo in Paris die Sonne aufgeht. Ich weiß allerdings nicht, ob ich mit denen schon reden darf. Deswegen, der kommt erst im April. Kannst du nicht sagen.
Also, weiß ich auch nicht. Ich glaube, der lief auch schon auf Festivals oder so. Aber weiß ich auch nicht, ob er da.
Deswegen würde ich da jetzt erst noch mal stillschweigen wahren. Und ansonsten habe ich sehr viel für die Sendung geguckt. Aber ein Film, den ich mir tatsächlich mal angeguckt habe, weil ich ihn noch nicht kannte und weil er mir per Twitter empfohlen worden ist, war Quiz Show von Robert Redford. Mit Ralph Fiennes. Und John Turturro und Shooter McAllister und noch sehr vielen anderen Leuten. Die Tochter von Paul Sorvino, Mira Sorvino.
Mira, ja.
Genau. Und noch so ein paar anderen Leuten. Ja, und ich kenne diesen Film schon seit Ewigkeiten. Ich weiß, dass dieser Film existiert. Ich habe auch letztens in diesem Buch, das Eddie mir geschenkt hat, Unser schönstes Jahr, glaube ich, heißt es, wo ein Vater seinem Sohn halt irgendwie jeden Tag 3 Filme zeigt. Da war der Film auch Thema. Da ging es halt irgendwie um irgendwie, der wollte eben was vermitteln anhand des Films so und was wichtig ist. Und dann habe ich mir gedacht, okay, Quizshow muss ich mir mal auch irgendwie jetzt mal langsam irgendwie auf drauf schaffen. So. Und dann kam halt letztens ein ja doch etwas frustrierter Follower bei Twitter, der meinte, oh Mann, ey, ich habe mir das alles angeguckt, hier Matrix und Spider-Man und bla 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 und irgendwie gibt mir das alles nichts. Und dann hat er irgendwie auf Disney Plus hat er Quizshow entdeckt und hat gesagt, da war mal wieder so ein richtig schöner Oldschool Hollywood Mainstream-Film, der mit einem gewissen Budget daherkommt, der mit einem gewissen Star-Aufgebot daherkommt, aber jetzt vielleicht auch nicht ja allzu anspruchsvoll ist so. Ne? Also ich meine, wir wissen, was Robert Redford gerne für Filme macht und was er für Themen behandelt und dass er halt vor allem halt auch so die amerikanische Moral immer wieder gerne in Frage stellt. Und das passiert auch bei diesem Film hier. Und Ja, er ist vielleicht jetzt mit seiner Laufzeit von knapp 2,20 oder so.
Finde ich aber völlig angemessen.
Also ja, ich weiß nicht, ob der unbedingt so lang sein muss.
Ich habe ihn bestimmt auch seit 15 Jahren nicht mehr gesehen, aber ich fand das damals schon...
Aber ich muss auch sagen, also, mir ging er gut rein.
Ja.
Ja, mir ging er gut rein. Ich mochte Ralph Fiennes als diesen gelackten Uni-Professoren, der jetzt hier irgendwie, sag ich mal, der Eitelkeit verfällt und dann bei dieser Quizshow mitmacht und irgendwie damit hadern muss, dass ihm die Antworten gegeben werden. Ich mochte Totoro als den, ja, wie nennt er sich selbst, Schmock, ja, der halt irgendwie, ja, nach der einen großen Chance, die er in seinem Leben hatte, jetzt irgendwie, also, ja, darum kämpfen will, dass er die weiterhin behält und irgendwie an dem festhalten möchte, was irgendwie er einmal gekostet hat, ja, was eigentlich nie für ihn vorher gesehen war. Und mir gefällt aber halt auch dann so ein bisschen einfach, nee, mir gefällt nicht ein bisschen, sondern mir gefällt richtig gut, wie dieser Film ja, also dann halt auch die Verantwortung und Moral und eben die Einstellung sowohl des Zuschauers als auch des Fernsehens oder eben halt auch des Kino-Zuschauers so ein bisschen herausfordert, in Frage stellt. Weil letztendlich, was sagen sie? Wir haben ja keinem was getan. Wer ist zu Schaden gekommen? Die haben Geld verdient, die haben Geld verdient, die Leute hatten Unterhaltung, so. Was soll's?
Generell immer, das ist ja auch so ein wiederkehrendes Thema bei Redford, dass diese Verbrechen oder moralischen Verstöße ohne wirkliches Opfer, aber trotzdem ist ja was passiert. Also das finde ich immer sehr spannend, weil man ja auch denkt, okay, eigentlich macht er ein kleines Fass auf, also was ist schon passiert, aber daran so das ganze große System dann abzuhandeln und die ganz großen moralischen, ethischen Fragen zu stellen, ich finde, das macht er schon immer echt stark.
Vor allem, ja, man mag jetzt denken, okay, der macht da dieses eine kleine Fass auf. Heutzutage gibt's 15.000 Quizshows auf allen Kanälen dieser Welt, so, ja. Also, who cares? Ja. Damals natürlich ein Riesending, weil es halt einfach der landesweite Gassenfeger war, der 50 Millionen Menschen vors 50 Millionen Menschen vors Fernsehen, also vor diese Glotze gehockt hat und so. Und da war das natürlich eine andere Dimension. Aber auch wenn man sich jetzt den Film so betrachtet und dann halt irgendwie sowohl die ganzen Prozesse innerhalb des Fernsehens, aber halt dann auch den eigentlichen Prozess an sich anguckt, dann mag man immer noch denken, das ist ja eigentlich relativ klein. Aber ich finde, das schafft der Film eigentlich eher so im Nachhall mit zu transportieren, denn ja, was ist denn, wenn die Show auch so ist? Und was ist, wenn die Show so ist? Und was ist, wenn sie plötzlich da auch nicht mehr das Richtige sagen und sagen halt einfach nur so, ey, du warst doch unterhalten.
Ja, dekonstruiert halt so diese ganze vorgegaukelte Unschuld beziehungsweise diese Wahrhaftigkeit, die ja immer jede Sendung ausstrahlt, dass das ja alles stimmt, was hier passiert. Ja. Also es ist ja halt inszeniert und du kannst ja mal überzeugend inszenieren. Also stellst du was ja nie in Frage. Aber es gibt auch vom BBC gibt's halt auch so einen Dreiteil über diesen Betrug bei Velvet Millionär. Ich glaube, das heißt einfach nur Quiz mit, heißt der Matthew McFadden, der auch bei Stolz und Vorurteil mitgespielt hat, mit Succession. Jedenfalls einem der Darsteller aus Succession. Und die haben so Anfang der 2000er, oder erst Wer wird Millionär recht neu noch, war da auch so ein Betrug abgezogen und auch relativ erfolgreich, noch relativ organisiert, was halt auch schon in der ganzen Show so diese Unschuld geraubt hat. Und da geht's auch darum, wie natürlich der Sender versucht, das alles so ein bisschen so unter den Teppich zu kehren und diese ganze Frage, wie viel stimmt, was ist alles inszeniert, weil ganz oft denkt man ja auch bei so Shows, ohne dass man es wirklich überprüfen kann, ist doch jetzt bestimmt gestellt oder so. Und dabei ist vielleicht die Person einfach nur überzeugend, also dass eine normale Person überzeugend reagiert, assoziiert bei uns ja oft so, ja, okay, ist ein Schauspieler.
Ja.
Das hat man auch bei Bad Trip gehabt, dass man die ganze Zeit nicht dachte, nicht genau wusste, okay, sind das jetzt gute Passanten oder schlechte Schauspieler. Also man, und da, auch das ist ja halt so, dass man da gesagt bekommt, hey, das ist alles gestellt, aber dann im Abspann siehst du auch, wie sie Szenen mehrmals gedreht haben.
Ja, also, ja, mit und, mehreren Leuten.
Ja, genau. Und wie oft, also ab wann ist es keine Wirklichkeit mehr? Also wenn du was 100-mal wiederholst, bis du das Ergebnis bekommst, was du haben willst, ist das noch Realität.
Oder authentisch.
Oder genau, authentisch. Authentisch trifft's besser. Und das weiß man bei den Quizshows ja auch nicht. Bloß, wenn dann noch richtiger Betrug dazukommt. Also ich finde, da hat er ein gutes, zeitloses Moralstück gemacht, ohne dass der erhobene Zeigefinger jetzt einem die ganze Zeit so im Auge rum.
Und Martin Scorsese als schwieriger Industrie-Typ, so fand ich auch richtig gut. Fand ich richtig gut, wie er einmal so richtig fies angrinst, den Rob Morrow so. Ja. Er hat's mir gesagt. Ja, klar wusste ich so. Ja. Oder wie er sagt, allein die Annahme, dass ich das nicht wüsste, bin ich schon unverschämt.
Ja.
Ja, so ist so gut. So gut. Ja. Ja, und traurigerweise ist Quizshow dann für mich ja schon auch wieder fast schon wieder so eine ausgestorbene.
Wollte ich auch gerade, gibt's
so,
nicht mehr.
So eine ausgestorbene, also, ja, Gattung an Film oder an Hollywood-Film, so, ja. Also, ich würde sagen, sowas wie Green Book, ob man den jetzt mag oder nicht, der zählt für mich noch irgendwo mit da rein. Ja. So, ja. Also, so leicht verdaulich, irgendwie so ein bisschen, ja, also, auch.
Green Book ist halt ärgerlich, weil er erst jetzt entstanden ist. Also, er ist halt zu spät mit diesem Thema in der Art und Weise aufbereitet. Aber das ist halt auch so klassisches Hollywood.
Genau. Ja. Und, ja, ja, so, so Ron Howard hat sehr viele von diesen gemacht. Dangerous Mind zum Beispiel, oder Beautiful Mind, Entschuldigung. Beautiful Mind. Solche Filme in der Star- und Preiskategorie, die findest du
kaum. Oder halt auch so zweistündiges Laberkino. Also bei Quizshow wird ja auch fast ausschließlich, also es gibt ja keine Action. Also es findet ja alles über Dialog quasi statt. Deswegen, aber das, sowas finde ich auch super spannend immer. Und auch sowas wie Good Night and Good Luck oder auch so Frost vs. Nixon. Also wo die halt Firma. Einfach nur, die Firma, wo halt einfach nur, weil die Firma, den habe ich mit damals im Kino gesehen mit 10 oder so. Hey, war das langweilig. Ja. Alter, weil ich die ganze Zeit halt gedacht habe, okay, wann kommt denn die Firma? Also ich habe halt gar nicht gerafft, dass diese Mafia-Sache, die Firma, ich habe die Metapher überhaupt nicht verstanden. Ich saß so und dachte die ganze Zeit, Alter, das kann doch nicht sein. Das weiß ich noch.
Ja, aber sowas weißt du heutzutage deutlich mehr zu schätzen.
Ja klar, jetzt ist das super. Also wirklich diese kammerspielartigen oder großen Filme, auch sowas wie eine Frage der Ehre, sowas gibt's halt gar nicht mehr. Also es gab auch lange, dann auch Trial of Chicago 7.
Ja, okay. Aber der war ja dann auch wieder für Netflix so. Die können sich dann wieder so eine Sache dann auch leichter, glaube ich, erlauben oder die riskieren sowas auch eher.
Ja.
Und was war noch mal hier? Da gab's den mit Robert Downey Jr., The Judge, glaube ich.
The Judge, der war aber so.
Der war eher, aber das würde ich noch zu. Also der würde für mich auch in diese Kategorie fallen. Der war ja hoch. Also der war ja gut besetzt. Ja,
oder sowas wie Dark Waters halt. Also auch noch mal so diese.
Ja.
Und, fuck jetzt, Dark Waters, was hab ich denn noch? Ja, Spotlight. Ach, diesen Bad Education habe ich neulich gesehen. Auch meistergültig, wie gut er inszeniert ist, wie er das alles so durchzieht. Dann geht's halt auch nur ein bisschen, eigentlich auch nur Peanuts, aber auch daran wird so dieses ganze amerikanische System, dieser Traum, diese Cohen-artigen Charaktere, die so denken, ich brauche nicht viel, aber ich brauche mehr, als dass ich was ich jetzt habe und dadurch das ganze Leben zerstören. Und das alles relativ nicht zynisch, aber halt so beobachten und halt auch nie irgendwie mal wegblenden, wenn es unangenehm wird, die Leute dann halt in ihrer ganzen Erbärmlichkeit, aber auch in ihrer Erhabenheit zu zeigen, das war schon super stark und das gibt's echt sehr selten inzwischen nur noch.
Ja, obwohl ein Spotlight würde ich da rausnehmen, ich würde auch ein Blackwater, glaube ich, noch rausnehmen, oder ein Darkwater.
Darkwater.
Die sind nämlich beide noch deutlich ein Tick ernster, düsterer.
Ja, okay, stimmt. Ja. Wenn da ein Gag ist, ist es eher so ein Lachen im Halse stecken bleiben, weil es wieder so ein absurdes
Ding ist. Die würde ich noch auf eine andere Stufe heben. Ja. Also, weil sowas wie Quizshow ist ja schon etwas leicht verdaulicher, ist, glaube ich, auch für die breitere Masse gedacht.
Ja, manchmal, stimmt schon.
Und, aber dann würde ich vielleicht, wo wir jetzt bei Hugh Jackman sind mit Bad Education, würde ich noch diesen Forerunner, hieß der, glaube ich, wo er diesen.
Genau, Begriff, sowas.
Sowas, ja, den würde ich mir noch da reinzählen. Genau, ja. Das wäre aber, ja, das ist einer von, keine Ahnung, wie viele Filme, die im Jahr rauskommen und die nicht mehr so häufig gemacht werden.
Das stimmt.
Meiner Ansicht nach. So, wir machen eine kurze Unterbrechung. Nach diesem Spot geht's weiter mit ein paar Themen, die uns zuletzt beschäftigt haben.
Bitburger. Mit bestem Hallertauer und Bitburger Siegelhopf. Feinherb, frischem Geschmack. So gut kann Bier schmecken. Und deshalb bitte ein Bit.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu Kino Plus, zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit allein Tino und mir. Denn ja, aufgrund der Pandemie mussten wir leider ein bisschen umplanen, weshalb wir nur zu zweit hier sitzen. Und ich eben gerade mit Erschrecken feststellen musste, dass Tino nicht weiß, wer bei Lilo und Stitch tatsächlich Lilo oder eben Stitch ist.
Gibt Schlimmeres.
Es gibt Schlimmeres.
Dafür kann ich alle drei Stooges benennen und auch bei The 800 alle 800 Soldaten.
Larry, Curly und Moe?
Keine Ahnung. Ja, der gut, das war jetzt wieder hochgepokert. Nein, weil Eddie letztes Mal was mit Three Stooges. Da habe ich auch zum ersten Mal seit 10 Jahren wieder dran gedacht. Aber stimmt, jetzt wo du die Namen sagst, ja, so heißen sie wohl.
Ja, so heißen sie wohl.
Ja.
So, und Peacock heißt der neue Streamingdienst, der jetzt gerade frisch gestartet ist.
Ja.
Ich habe nichts mitbekommen. Also ich habe jetzt mal eine News-Mitteilung gelesen, so, aber nur, weil ich gezielt danach gesucht habe.
Sie haben es auch einen Tag vor Launch erst quasi angekündigt.
Ja.
Also es geglückt geht, glaube ich, anders. zeigt wahrscheinlich auch, was sie jetzt sich erwarten, was sie für Marktanteil im deutschen Markt sich holen können. Und es ist ja auch nur in einem Sky-Paket mit drin.
Aber ich finde die Überlegung nicht verkehrt, weil Sky, glaube ich, jetzt so gesehen ganz gut aufgestellt ist mit den diversen
Also als Archiv ist das wahnsinnig. Ja. Also so mal auf die großen Sitcoms und so zurückzugreifen, ist das super.
Und ich muss auch sagen, ich glaube halt auch, dass jetzt Sky sich nochmal irgendwie auch da neu stärken kann, nachdem der Zone jetzt irgendwie so krass die Preise, sag ich mal, erhöht hat wieder.
Aber spielt diese Preiserhöhung wirklich eine Rolle?
Ich weiß nicht, also wenn sie also, jetzt...
Ja,
pass aber auf, ich könnte mir vorstellen, das ist nur meine Vermutung, ja. Ich bin kein Wirtschaftsanalytiker oder sonst irgendwas, aber man merkt, also man hat jetzt gestern oder vorgestern, wann es war, habe ich sehr oft irgendwo gelesen, oh, der Zone verdoppelt den Preis so, ja, oder erhebt den Preis drastisch an.
Ja.
Und unser Kollege Tobi Escher hatte auch nochmal irgendwie so einen Thread dazu veranstaltet, von wegen, ja, das muss dann wohl ein echt krasser Kampfpreis gewesen sein, mit dem die versucht haben, sich zu etablieren.
Das haben sie auch relativ offen kommuniziert.
Ja, ja. Und das ist ja auch legitim. So, aber jetzt musst du halt dir überlegen, zahle ich 30 Euro für, zahle ich jetzt 30 Euro, ich kenne den genauen Preis nicht, zahle ich jetzt 30 Euro für dieses internationale Sportpaket, was DAZN anbietet, oder zahle ich 25 bis 30 Euro für Sky, die sowohl Sport anbieten, als auch eben diverse Entertainment-Pakete, weil ich kann mir halt vorstellen, dass Sky mit dem Zukauf von Peacock, und ich glaube, es kommt noch bald noch ein weiterer Streaming-Dienst dazu, dass die dann halt auch neue Pakete anbieten werden, die halt ziemlich viel inkludieren.
Das glaube ich auch, aber gleichzeitig ist man ja, also ich bin halt kein Fußballfan, deswegen bin ich bei sowas immer ganz froh, weil sonst hätte ich ja noch mal 3 Abos mehr, aber auch relativ preisunempfindlich. Also natürlich nervt diese DAZN-Preiserhöhung wie nichts Gutes, aber es ist ja alternativlos. Also du musst ja trotzdem, wenn du alles sehen willst, musst du ja eigentlich Sky haben und DAZN.
Und DAZN, ja.
Und deswegen denkt man wahrscheinlich, okay, jetzt
ja, aber auch. Also ich weiß nicht, ich sag mal so, ich glaube schon, ein großer Anteil an Familien ist für einen großen Anteil Familien, wo dann halt alle Bedürfnisse befriedigt werden sollen, ist dann, glaube ich, sowas wie Sky halt einfach
das glaube ich auch
besser oder beziehungsweise verlockender oder reizvoller als eben sowas wie nur DAZN, wo halt, keine Ahnung, der Sohn und der Vater vielleicht mal irgendwie verschiedene Sportarten sich anschauen können, aber dann der Rest der Familie nicht mehr so viel davon hat. Ich weiß es nicht. Das sind einfach nur so Gedanken, die ich mir halt mache.
Ja, ich habe auch drüber nachgedacht, weil ich glaube halt, was am ehesten passiert ist halt, dass so gesagt wird, hey, wir können heute nicht in Laura's Stern gehen, weil wir haben ja schon DAZN. Also das eher so, dass man den Kindern halt sagt, ey, ihr wollt hier auch Fußball gucken oder so, ihr wollt auf Sky die ganzen Sachen haben, das kostet aber jetzt, die haben auch die Preise erhöht, das kostet jetzt mehr und sind ja quasi 2 Kinotickets für die Kinder, die dann wegfallen in dieser Preiserhöhung. Also ich glaube, leidtragender wird weder DAZN noch Sky sein, sondern halt auch wahrscheinlich eher Kino.
Ja, also hinzu kommt, dass dann halt auch echt sehr viele exklusive oder beziehungsweise sehr große Franchises dann halt dann eben bei Peacock unterkommen werden. Fast and Furious wird halt über kurz oder lang halt da landen, Jurassic World und die ich einfach unverbesserliche, beziehungsweise die ganze Minions, diese ganze Minions Wars. Ja, das kommt alles dahin. Plus, was haben sie hier? American Pie 2, Zurück in die Zukunft, Children of Man, Aaron Brockovich, Jason Bourne, Rendezvous mit Joe Black.
Ja, gut, dann bin ich auch im Abo drin.
Ja, gut. Shaun of the Dead, Out of Sight, Tremors, The Office, Monk, 30 Rock, Psych, Will and Grace, Downton Abbey, Dr. House, Battlestar
Galactica. Also da ist alles. Also da ist so viel, dass sich das auf jeden Fall schon lohnt. Und ich kann mich halt auch immer nur schwierig in so Hardcore-Sportfans reinbringen. Aber wenn man jetzt mal ausklammert oder wenn man mal 5 Jahre zurückgeht und sagt, hey, du könntest für 40 Euro im Monat HBO-Abo haben, hätte ich doch auch wahrscheinlich gesagt, ja, geil. Also jetzt ist halt auch bei Sky drin, deswegen hinkt der Vergleich ein bisschen, aber diese DAZN-Sachen, ich krieg's ja nirgendwo anders, deswegen können sie auch den Preis diktieren und 30 Euro für den Gegenwert, weil wenn man Sport guckt, guckt man wahrscheinlich auch viel und dann relativiert sich's halt auch wieder runter.
Ja.
Also ich finde nur diese, hey, für 14, also sie haben schon kommuniziert, dass das Einstiegspreise sind, aber jetzt sozusagen, ja, wir haben den Preis so niedrig gemacht, damit die Leute sich erstmal reinschnuppern können und dann halt auch gleich verdoppeln, das ist halt schon hardcore.
Ja, finde ich also, auch, finde ich einen krassen Sprung so. Ja. Ich meine, okay, sie sagen's halt, ne, aber ist schon, also da überlegst du es dir halt
einfach. Ja, eben, weil man hat halt schon irgendwie Verständnis für Preiserhöhungen, aber für eine Verdoppelung, da denkt man halt auch am Anfang, okay, da habt ihr aber auch schlecht den Einstiegspreis kalkuliert und dann mich auch ein bisschen so reingelockt, weil das da irgendwo stand, hey, es geht nur für 3 Monate, war halt auch nirgendwo. Also
Auf der anderen Seite,
das macht Sky cooler.
Auf der anderen Seite muss man halt jetzt auch mal gucken, ne? Was natürlich, das ist ja auch nur ein Teil der Kette oder des Rades so oder eine Speiche so, ne? Weil wenn da und da und da nicht irgendwie die Kosten wären, dann wären die und die und die Kosten wahrscheinlich einfach nicht erhoben. Und so befüttert sich das ja alles nach und nach. Fußball wird ja auch immer teurer. Die wollen ja auch immer mehr Geld. Die zahlen immer mehr größere Gehälter für Spieler. Die ganzen Stadien wollen alle immer irgendwie größer und vielfältiger werden. Das Angebot, das Merchandise-Angebot wird immer breiter. Das gesamte Drumherum wächst und wächst und wächst. Und es wird dann aber auch durch Preise aufgeblasen, die es dann halt meistens, ja, weiß ich nicht, wirklich rechtfertigen.
Das ist ja, also, wie weit kannst du diese Spirale halt einfach noch
drehen? Genau, also spielt ein Neymar für 100 Millionen genauso gut wie für 222 Millionen? Also, das ist so, das ist genau das Gleiche wie halt beim Film, ne? Also, ist ein The Rock wirklich 20 Millionen wert?
Oder werden die Eintrittskarten doppelt so teuer?
Ja.
Also das ist ja auch, also diese Kosten werden halt bei The Zone, finde ich, auch zu direkt weitergegeben. Also bei Filmen passiert das ja, oder bei Kino, über einen Zeitraum von 10 Jahren findet so eine Verdopplung statt, während es dann jetzt halt über Zeitraum von einem halben Jahr. Also es ist halt sehr krass, sehr drastisch, aber ich glaube nicht, dass Hardcore-Sportfans werden halt mal kurz fluchen, aber dann trotzdem bezahlen. Also es will jetzt nicht Sportfan mit Rauchen vergleichen, aber ich meine, wie teuer können Zigaretten werden, bevor die Leute aufhören zu rauchen? Also da wird ja auch nie jemand sagen, oh, das ist mir zu teuer.
Ich sag mal so, ich war jahrelang echt flexibel, was das angeht.
Ja.
Deswegen. Apropos The Rock, hast du mitgekriegt, dass er jetzt die nächste große Videospielverfilmung angekündigt hat?
Was denn?
Ja, er hat gesagt, er wird einen der größten, irgendwie einer der most badass
Games. Ach so, ja, das habe ich, dachte, das wäre
jetzt noch aber irgendwas. Nee, also den Titel habe ich noch nicht mitbekommen. Vielerorts, ich will auch sagen, ne? Also ich meine, man hat schon mitbekommen.
Ja, also ich meine, er hat ja schon mal ein Videospiel verfilmt.
Ich glaube, er möchte was Neues. Also ich denke mal, er meint was Neues. Und mich würde es nicht wundern, wenn es halt wirklich Gears of War wäre. Ne? Also es ist ein bisschen plump zu sagen, ja, so einer wie Rock spielt Gears of War.
Aber sowas Hartes, also ich glaube nicht, dass er mit Kettensägen und Blut noch jemals in Verbindung.
Aber wenn du irgendwelche CGI-Wesen auseinanderbasteln kannst, ich weiß nicht, ob das so schlimm ist.
Weiß ich nicht, also weil vielleicht wird es auch so eine runtergedampfte Variante werden, aber vielleicht ist es auch eher sowas, aber Badass und ja, eher, das passt schon.
Zumal er ist halt wirklich prädestiniert für die Figuren aus Gears of War.
Ja.
Dass er irgendwie, also er zockt, glaube ich, sehr gerne Madden, hat er gesagt, dass er das irgendwie verfilmen wird, klar, kann
ich mir nicht vorstellen. Ja gut, das wäre ja so irgendwie, hey, an jedem verdammten Sonntag Teil 2. Also das glaube ich nicht, also ein Sportspiel.
Vor allem, er macht ja Ballers, also ich meine, deswegen soll er das machen, so, ja.
Ja.
Und also da hat er ja schon sein Sportthema so drin.
Ja, ja.
Und ja, ich.
Ja, ich finde, also Gears of War Verfilmung wäre ich dabei, Army of Two auch. Also so alles, was so diese Tech-Team-Sache hat, was ich auch super gerne
sehen würde.
Kane Lynch wollte ich auch gerade sagen. Das wäre natürlich mega geil, aber das wird das sich keiner
das wagen. Ich
auch aber nicht. Nee, aber Gears of War wäre schon.
Ja, oder er geht halt wirklich hin und sagt halt irgendwie Battlefield Bad Company oder so, weil da ist er relativ frei und flexibel, was er machen kann. Ne?
Das kann schon sein, aber ich glaube, Battlefield ist als Franchise so tot, wenn sie da noch einen Kinofilm dazu machen. Ich glaube nicht, dass das.
Ey, ich hoffe halt nur, es wird nicht Fortnite.
Ja.
Obwohl die Fusion aus The Rock und Fortnite wäre, glaube ich, weiß ich nicht, das würde wieder neue Geldvulkane existieren.
Ja, also das lassen. Also interessant wäre es schon. Ich wäre auch nicht per se gegen eine Fortnite-Verfilmung, aber es hat halt wenig Story. Also dafür kannst du halt. Also, ja, Gears of War hat jetzt auch nicht, aber Gears of War hat eine Handlung wenigstens. Also, ja. Okay. Aber
hatte Rampage eine gute Story? Oh
ja. Es gehen Städte kaputt bei Tageslicht, das reicht mir immer.
Ja, gell? Häuser werden geboxt.
Das ja, eben, also das reicht mir. Wenn was kaputt geht, bin ich immer dabei. Nee, aber bei Gears of War waren ja auch schon ein paar von den Trailern so mega geil. Also das hat ja viel filmische Elemente einfach.
Ob er jetzt Dom oder Marcus oder was, er passt halt einfach perfekt in jeden Charakter fast da rein. Er
kann auch alle Gegner spielen.
Ja, genau. Er ist die Blaupause für alle.
Ja,
wie heißt Lokust? Oder wie hieß das genau? Wie hieß das? Killzone.
Ja.
Aber Killzone war, glaube ich, nicht so ein Riesen.
Ich glaube, das war, aber das sind alles so US-zentriert. Also Gears of War ist ja auch eher so ein US-Franchise in Deutschland, dadurch, dass die ersten Teile auch nicht erschienen sind. Killzone lief schon ganz gut, aber ist halt auch.
Neben Gears of War ist,
ja, ist so auch ein kleiner
Bruder, ne?
Ja.
Ja. Ja. Aber apropos, exklusiv.
Und ich meine, man kennt, also hast du jetzt einen Killzone-Charakter. Also Killzone habe ich jetzt so eine ganz abstrakte Vorstellung in meinem Kopf.
Nein.
Bei Gears of War habe ich halt direkt Marcus mit der Chainsaw-Gun.
Ja. Exklusiv. Ja, bitte? Hast du mitbekommen, was mit dem neuen, jetzt wären wir wieder bei Ron Howard, was mit dem neuen Ron Howard Film passieren soll? Weißt du, was Ron Howard als nächstes macht? 13 Leben. Hast du schon in einer anderen Form gesehen? Erinnere dich zurück, wo geht es um 13 Leben?
Nicht Zameti? Dieses, wo sie, dieses russische Roulette?
Nein.
Okay, gut. Wo geht es um 13 Leben?
Ich sag mal so, es sind 12 junge und ein älteres Leben, um das es dann da geht.
Jesus? Ja, ich sehe schon, wie du mir so einen ganz den Riesenball zuspielst.
Du hast die thailändische oder indonesische Version davon
schon. Ach, gesehen. Dings, May the God's Will oder As the God's Will, ich weiß jetzt auch gar nicht, wie er hieß.
Nein.
As Long as the God's.
13 Leben ist die nächste Verfilmung dieses The Rescue-Themas.
Ach. Ja? Ach, okay, dann habe ich das doch gelesen, aber Ron Howard nicht zugeordnet gehabt.
Ron Howard hat dieses Drama der 12 Fußballkinder und mit ihrem Trainer in einer Höhle in Thailand, der Tham Luang-Höhle in Thailand, überflutet wurden. Also beziehungsweise die waren in dieser Höhle drin. Hm. Es kamen monsumartige Regenfälle, die Höhle wurde unter Wasser gesetzt und sie kamen nicht mehr raus, weil das halt so verschiedene 10 Kilometer lange Tunnelsysteme sind, die alle Höhen und Tiefen durchlaufen. Und die waren da halt eingeschlossen für mehrere Tage. Und das wurde bereits schon einmal verfilmt als Live-Action-Film.
Nicht so gut, oder?
Wie hieß der nochmal?
Weiß ich auch leider gar nicht mehr. Also ich habe den nur bei so einem Online-Festival gesehen und dann auch gedacht, ja, okay, das ist kitschig.
Und dann gibt es eine, und kann ich wirklich wärmstens empfehlen, auf Disney Plus, eine Dokumentation.
Haben wir auch inzwischen geguckt.
The Rescue. Also wirklich eine fantastische Dokumentation über eben diesen Vorfall. Er wird rekonstruiert und keine Panik, falls jetzt Leute denken, kommt auch Elon Musk zu Wort oder ist der da auch irgendwie Thema? Nein, den haben sie komplett rausgelassen. So viel kann man sagen. Alles andere, was sie dafür gemacht haben, was sie dafür rekonstruiert haben, was sie dafür, sag ich mal, auf Originalaufnahmen zusammentragen und so weiter, ist meiner Ansicht nach eine der stärksten Dokus, die ich seit langem gesehen habe. Ich saß da wirklich die letzte halbe Stunde irgendwie und war sowas von angespannt und sowas von dann auch am Ende. Ich war derartig erleichtert, obwohl ich das nur am Bildschirm verfolgt habe. Und das auch 2 Jahre später oder 3 Jahre, ja. Also ganz großartiges Ding, meiner Ansicht nach. Und dazu hat jetzt halt auch Ron Howard einen Film gemacht, unter anderem mit Viggo Mortensen, Joel Edgerton und Colin Farrell. Und der sollte eigentlich schon irgendwo um Ostern rum. Mhm. Sollte der kommen. Und den haben sie jetzt zurückgezogen und haben gesagt, nee, das ist zu schade, wenn der da irgendwie Anfang des Jahres vor sich hin dümpelt und verendet. Ja. Deswegen haben sie ihn jetzt erstmal aufs Ende des Jahres gepackt und zeigen ihn jetzt passend zur Award-Season, beziehungsweise zur Award-Vorlauf, so im November.
Ja, das kann Ron Howard ja immer ganz gut, diese Oscar-Bait-Dinger.
Ja, aber ich sag mal so, wenn er es einigermaßen vernünftig macht und wenn er das irgendwie auch, und ich denke mal, Ron Howard nimmt sich schon Mühe, diese Höhlen und alles so irgendwie auch glaubhaft in Szene zu setzen. Mhm. Und auch, was man so anhand erster Testscreening so gehört hat, soll das einfach auch echt gut sein. So. Und soll vor allem deutlich mehr Ron Howard sein als zum Beispiel Hillbilly Elegy oder so, ja, okay, der von allen ja echt abgeschlafen wird. Also, ich habe ihn noch nicht gesehen.
Was er die letzten 10 Jahre macht, verstehe ich halt eh nicht. Also ich meine, hat er eh schon alles erreicht, alles gewonnen, deswegen kann er jetzt komplett freidrehen, aber dann irgend sowas wie The Bay machen, den ich ja auch echt gut fand, also einer der besten von Footage-Horror-Filme. Dann auch sowas wie dieses Hillbilly, wo man halt denkt, was zur Hölle ist hier passiert?
Also, ich habe nicht gesehen, ich kann es nicht sagen.
Ja, aber so würde ich mir so, also so fühlt sich an wie so einer von diesen Tyler Perry-Filmen. Also die ja auch immer so, wo man so denkt, das kann ja nicht dein Ernst sein, dass das alles so abgeschmackte, klischeehafte Charaktere sind.
Okay.
Ja.
Also. Apropos, kann ich dein Ernst sein? Und da haben wir jetzt auch eine schöne Überleitung zu dann eben auch gleich dem Kinostart. Du hast es ja, glaube ich, auch bei uns gepostet. Ja. Es ist jetzt bekannt geworden, dass die Firma Tencent dem Film Fight Club ein neues Ende verpasst hat.
Ja.
Denn in China, wo Tencent halt hauptansässig ist und eben den Film per Streamingdienst anbietet, ist es halt nicht so gern gesehen, wenn am Ende die Bösewichte gewinnen. Und deswegen wurde das Ende von Fight Club geändert und man bekommt nur eine Texttafel zu sehen. Haben wir diese Texttafel zufällig irgendwie hier vorliegen? Da. Hier wird unter anderem gesagt, dass Tyler, der Hauptcharakter des Fight Clubs, dass der die Polizei darüber informiert hat, was alles geplant war und die Polizei deswegen alle Bombenanschläge erfolgreich verhindern konnte. Okay, kann man machen. Darüber hinaus wird aber auch noch gesagt, dass Tyler in eine Anstalt gekommen ist und dann dort im Jahre 2012 freigekommen ist, nachdem er geheilt war. Also nachdem er wieder ein produktives Mitglied der Gesellschaft geworden ist. Und ja, das findet man vielleicht jetzt skurril, das findet man vielleicht witzig, das findet man vielleicht empörend, weil es natürlich den kompletten Film ad absurdum führt. Und noch nicht mal auf das eigentliche Ende des Romans einzahlt. Weil im Roman von Chuck Palahniuk explodiert die Bombe auch nicht. Da passiert ein technischer Fehler und die Bombe geht nicht hoch. Und Tyler landet am Ende im Krankenhaus und wird dann aber von Leuten gepflegt, die ihm halt suggerieren, dass das Projekt Chaos noch nicht beendet ist. Also, dass das Projekt Chaos noch weiterläuft. Hm. Was insofern auch ein schönes, mieses Ende ist. Das da ist halt das komplette Gegenteil.
Ja.
Aber, und das ist jetzt vielleicht so ein bisschen der Punkt, es ist kein Einzelfall, es ist keine Seltenheit. Es ist einfach Teil dieser Filmlandschaft.
Und ich glaube, das ist jetzt auch noch ein relativ neues Phänomen, weil diese Zensur oder diese Einblendung am Ende, das ist schon gang und gäbe, aber ich glaube halt, dass das so vorauseilendes Gehorsam von Tencent ist, dass die sich halt, weil die auch immer bisschen, ja, im Clinch mit der chinesischen Regierung sind, wegen den ganzen Spielen, die sie rausbringen und dann auch irgendwie so die Maximalspieldauer runtergenommen würden, sie halt auch dachten, ey, ehe die chinesische Regierung bei uns jetzt wieder Fight Club im Angebot findet und sagt, hier, ihr verbreitet anarchistische Propaganda, was ist denn da los? Dann kriegen sie wieder eine Strafe, dass da einfach die Firmen inzwischen schon selber sowas reinbauen.
Ey, kann ich mir auch gut vorstellen.
Also Tencent hat dazu noch nichts gesagt, chinesische Regierung kommentiert ja sowieso nicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass dann Tencent alle Filme, die da laufen, irgendwo der Zensurbehörde vorlegen müssen, weil ganz oft werden Filme fürs Kino schon zensiert, kommen aber dann auf Direct-to-Video oder auf irgendwelchen Plattformen dann doch ungeschnitten raus. Und dass das wirklich von Tencent so eine Eigenaktion einfach war.
Könnte ich mir vorstellen.
Und ja, es ist halt bedenklich. Und natürlich ist es auch lustig, aber wenn man überlegt, was dahinter steckt, ist es halt schon äußerst bedenklich. Und ehe wir jetzt wieder so sagen, ja, es passiert nur in China, also in Deutschland gibt's sowas auch, bei Spring Breakers zum Beispiel, der eine FSK 18 hatte. Und dann gab's aber noch Diskussionen, dann kam er ab 16 ins Kino und dann war am Ende ja auch eine Texttafel, dass sie beide festgenommen werden und dann die eine dann auch in der Therapie Selbstmord begeht um eine 16. Also da ist der Film nicht geschnitten, aber durch eine Einblendung am Ende wird halt suggeriert, Verbrechen lohnt sich nicht.
Gleiches war, und ich war live dabei, das habe ich auch schon ein paar Mal erzählt, bei, hieß der auch, Rampage?
Von Uwe Boll, ja, habe ich auch rausgekriegt. Ja.
Da saß ich ja mit Uwe Boll im Kino,
ja,
als wir uns diesen Film angeguckt haben und er dieses Ende gesehen hat, was halt komplett geändert worden ist und er davon nichts wusste.
Ja.
Und da war das Gleiche. Ja. Da wurde halt auch gesagt, dass der geschnappt worden ist, beziehungsweise sich gestellt hat oder irgendwie sowas. Also sie haben halt das komplette Gegenteil des eigentlichen Endes daraus gemacht.
So. Ja, und das sind im Prinzip sind das ja keine Zensuren, weil der Film ja bis dahin 1:1 dem Original entspricht, aber es wird am Ende halt eine andere Botschaft, also quasi was mit den jeweiligen Werten in dem Land vereinbar ist. Und das ist schwierig. Und da kann man natürlich so sagen, hey, okay, das ist, wenn China das so sieht, sollen sie machen, ist natürlich trotzdem schwierig und sagt auch viel über das Land. Aber es ist ja auch ganz oft so, dass dann einzelne Firmen das halt auch mal. Also bei Iron Man 3 gibt's halt in der chinesischen Version ein Milchfirmen-Placement, weil die Milch gut ist für Iron Man.
Und es gibt Fan Bing Bing, die halt eine eigene Szene hat, die es hierzulande ja nie
gibt. Ja, wo sie als Ärzte noch mal reingebracht werden. Das ist dann halt was, was ja dann Marvel bewusst vornimmt, um eben in China überhaupt laufen zu können. Also dieses, was US-Konzern, US-Filmfirmen in Kauf nehmen, um in China ins Kino kommen zu dürfen, ist ja nochmal eine ganz andere Sache. Deswegen so Eigenzensur und diese voraus eine Selbstzensur beziehungsweise Änderung vornehmen, um nicht mit der chinesischen Zensurbehörde überhaupt in den Clinch zu kommen. Das ist halt schon ein spannendes Feld. Also zum Beispiel Looper auch.
Ja.
Der ist ja also Zeitreise in China generell. Es ist subversiv. Zeitreisefilme sind nicht erlaubt. Da waren aber
also Chinesen, wir halten fest, Geister.
Geister sind nicht erlaubt, weil die, also Kult und Aberglauben darf nicht gefördert werden. Deswegen sind alle Horrorfilme in China mit Geistern, da wird am Ende irgend so, also da kommt halt immer ein Deus Ex Machina. Es gibt diesen The House That Never Dies, also einer der erfolgreichsten Horrorfilme in China mit einem Spukhaus. Und da kommt so kurz vor Ende raus, dass die Protagonistin aus Versehen LSD genommen hat. Und dass die Geister alle Halluzinationen sind. Und das zieht natürlich immer so bis dahin, denkst du, guter Horrorfilm, guter Haunted House. Und dann kommt halt immer so eine weirde Erklärung. Also es ist meistens so unfreiwillig komisch, weil sie am Ende einfach noch einen Twist finden müssen. müssen. Und zur Verwirrung vom westlichen Publikum gibt's ja eine Chinese Ghost Story, wo man so denkt, hä? Da gibt's ja Geister, aber der ist wiederum aus Hongkong, wo diese Gesetze wiederum nicht gelten.
Außerdem aus einer anderen Zeit. Und man muss wirklich unterscheiden. Es gibt wirklich, es sind eklatante Unterschiede zwischen Mainland-Filmen, so sagt man,
ja,
und eben Hongkong-Filmen oder Filmen aus Taiwan, ja. Taiwan ist ja wieder so ein Spezialfall. Da denkt ja auch die chinesische Regierung so ein bisschen anders als Taiwan. Zu welchem Land es gehört. Und ja, aber das ist halt, das merkt man halt ziemlich oft. Ich habe ja gerade letztens einen Film geguckt, Mirage. Der heißt hier in Deutschland Das Reich der 1000 Abenteuer.
Mhm.
Und es ist wirklich ein ganz klassischer Abenteuerfilm der Marke Jackie Chan mit breiten Bildern, also wirklich großen Settings, vielen Leuten, irgendwelchen Aufbauten, die in die Luft gejagt werden und Stunts, die du halt irgendwie echt nicht wahrhaben willst.
Mhm.
Ist aber halt ein Mainland-Film und das merkt man dem Film in bestimmten Einzelteilen an.
Ja.
So wie er halt zum Beispiel eben die Russen diffamiert oder wie er halt aber auch versucht, irgendwie, sag ich mal, eine Einigkeit zu zeigen, die gar nicht existiert hat, schon gar nicht in der Mongolei. Und also Sachen. Also da gibt's wirklich Unterschiede. In Hongkong war sehr viel erlaubt, im Mainland nicht so viel.
Ja, ja, und deswegen ist das halt spannend. Also diese vorauseilende Zensur, dann die Selbstzensur und die Zensur, die andere Firmen oder andere Länder quasi machen. Also auch so dieses Karate Kid Remake, das spielt ja in China und Jackie Chan zeigt den Jungen Karate.
Ja.
Und das ist ja kein Karate, also das ist halt Kung Fu Kid. Aber er ist ja trotzdem Karate-Kind, das war ja auch eine rein ökonomische Entscheidung, weil sie gesagt haben, okay, in China können wir mit dem Film viel Kohle einspielen, wenn wir Jackie Chan noch drin haben. Also ist quasi eine sichere Sache, aber dann können wir halt nicht eine japanische Kampfsportart benutzen, aber der Film heißt trotzdem noch so, an sowas stört sich keiner. Aber auch das, oder Shoyun-Fat in Pirates of the Caribbean, das ist in China nicht zu sehen. Weil er halt ein Piraten spielt und ein Bösewicht, und das geht halt nicht. Also da denkt man, der wird besetzt, damit in China das Publikum reingeht, und dann fehlt er da. Bei Skyfall und bei Ein Quantum Trost und Casino Royale fehlen alle Szenen, wo er gegen chinesische Agenten kämpft, natürlich gewinnt, weil das wiederum China schwach darstellen könnte, aber sie sind ja die stärkste Militärmacht der Welt. Und dann wird halt auch einfach das rauszensiert. Und das macht ja nicht die Firma. Also es ist ja nicht, dass die chinesische Zensurbehörde sagt, hey, schick mir mal die Premiere-Datei, ich will das hier ändern. So, das macht ja dann einfach die jeweilige Firma. Und das finde ich eigentlich fast noch schlimmer.
Ja gut, aber vielleicht könnte es ja auch sein, dass die Chinesen oder die chinesische Regierung den Film gesehen hat und sagt, das kannst du nicht drin lassen.
Ja, ja, genau. Aber dann ist ja deine Entscheidung, beugst du dich dem Willen von der chinesischen Regierung, weil du da Kohle rausholen willst, oder machst du es halt nicht? Deswegen finde ich es halt immer ein bisschen Wohlfall, wenn wir uns über sowas wie dieses Fight Club-Ding lustig machen, weil es ist auch lustig, aber gleichzeitig gehen wir in Filme und gucken die und wissen gar nicht, dass das chinesische Publikum die ganz anders sieht, weil die Regierung einfach sagt, wir lassen uns hier als Chinesen nicht schwach darstellen, wir sind die Stärksten. Und dieser Better Days, der letztes Jahr auch für den besten internationalen Film nominiert war, da geht's halt um Mobbing und was für ein Stress in der Schule stattfindet. Und der läuft in China auch 4 Minuten kürzer und impliziert sehr deutlich, dass die meisten Probleme ja eigentlich schon gelöst sind. Also das ist eher so ein Film ist, der so ein Thema beleuchtet, was mal da war, aber jetzt ist eigentlich auch schon deutlich besser. Und das ist halt subtil. In Infernal Affairs wird der Maulwurf auch festgenommen am Ende. Und das ist halt so, deswegen diese Eigenzensuren, Selbstzensuren und so, das ist ein
Die Bösen Thema. Dürfen nicht davon kommen. Und da wären wir eigentlich auch dann schon beim nächsten Thema, nämlich bei den Kinostarts. Ja. Denn wir haben gerade heute so einen Film, bei dem sind wir auch der Ansicht, der hat am Ende so einen Text bekommen, der vielleicht nicht unbedingt der Absicht entspricht des Regisseurs oder eben des eigentlichen Films. So, ne? Aber das sehen wir jetzt in unserem Supercut. Scheiße, wie erkläre ich das jetzt?
Gutes Vorstellung.
Ja, aber dann, gut, pass auf, dann haken wir das doch schon mal schnell ab. Denn ich würde jetzt mal ganz unkonventionell ganz unkonventionell, würde ich mal kurz die Mediathekentipps als erstes abhaken, weil über die wird man uns beide sowieso noch hören, reden hören. Deswegen würde ich die ganz schnell mal kurz abhaken wollen. Das sind unsere Mediathekentipps für diese Woche. Unter anderem habe ich das jetzt bewusst direkt als erstes genannt, oder machen wir direkt die Mediathekentipps als erstes. Wenn die Gondeln Trauer tragen, ist jetzt gerade noch auf Arte erhältlich, aber nur heute. Das heißt, wenn ihr jetzt die Sendung bis hierhin verfolgt habt, macht Pause und wenn ihr Bock auf den Film habt, guckt euch den Film an. Ab morgen wird er nicht mehr bei Arte erhältlich sein.
Ja, und macht dann gleich mit Zombie 2 auch am besten weiter.
Ja, genau, und dann könnt ihr gleich mit Zombie 2 weitermachen. Das zweite, das letzte Kapitel, ja, ist irgendwie komisch, weil danach kamen noch ein paar Filme von George R. Romero, die halt eben einfach auch darauf einzahlen, dass das alles vorher passiert ist. Und die Geschichte halt einfach weiterspinnen und nicht abgeschlossen haben. Aber na gut, das ist der deutsche.
Du denkst ja auch nicht, dass nach Halloween Ends, Halloween Ends. Also von daher, damals wusste man es halt noch nicht besser. Also auch die Fortsetzung des Originals.
Ja, die Fortsetzung des Originals. Aber was lustig ist oder was Schönes. Auf Arte ist jetzt ab heute Zombie 2 oder Day of the Dead ungeschnitten zu sehen. Ja, und schön restauriert, muss man auch mal sagen, in der neuen HD, in der neuen Abtastung, da sieht das Blut umso glitschiger aus. Es geht eigentlich, es ist eine Fortsetzung von Dawn of the Dead. Es geht um eine Gruppe von Menschen, bestehend aus Wissenschaftlern, normalen Zivilpersonen und Militär, die in einer unterirdischen Einrichtungsanlage versuchen, diesen Zombie-Virus, der die Erde überrannt hat, zu entschlüsseln. Und George A. Romero zeigt jetzt halt einfach, wie genau das dazu führt, dass der Mensch halt einfach nicht überleben wird, nicht überleben kann, weil sein Ego, seine Emotionen, seine, weiß ich nicht, Machtfantasien und sonst irgendwas immer im Weg stehen werden. Und Wissenschaft auch irgendwann den Faden verliert und die einzigen Gelackmeierten sind die Leute, die dazwischen stehen.
Fand da halt auch, also damals war es halt noch so erfrischend unverbraucht, dass quasi der Mensch das größte Problem ist, aber es wurde halt nicht auf so eine zu abstrakte Ebene gehoben, wie bei den ganzen Filmen, wo du so, die so Monster heißen und du denkst so, oh, am Ende gibt's kein Monster, sondern der Mensch ist die wahre Bestie, wo man immer schon denkt, oh nein, das wird hier alles zu low. Also es gibt auch schon echt viel Zombie-Action. Ich erinnere mich auch mehr an den aus Kindheitstagen als an Dawn of the Dead.
Ja.
Also der hat mich schon mehr schockiert.
Also Tom Savini, können wir noch mal hinzufügen, hat hier wirklich eine sensationelle Effektarbeit geleistet.
Ja.
Hier sind ein paar echt coole Momente drin, wo man sich halt fragt, what the fuck? Gut gemacht.
Ja.
Jo, gut gemacht ist auch der nächste Film, der nicht mehr ganz so lange bei Arte erhältlich ist, aber momentan auch noch und den ihr euch mal anschauen solltet. Und ich habe auch genau verstanden, warum Arte den jetzt noch mal reingenommen hat. Er heißt Rabbit, Überfall der teuflischen Bestien.
Ist nicht ein bisschen, Rabbit, der brüllende Tod?
Ja, das ist halt
nicht.
Rabbit, der brüllende Tod, ist eigentlich der erste deutsche Verleihtitel. Ja. Irgendwann gab's noch mal diesen Überfall der teuflischen Bestien. Und es ist eigentlich alles Quatsch. Er heißt eigentlich im Original nur Rabbit. Ja. Ist der zweite Film von David Cronenberg. Und handelt von einer jungen Frau, die einen Motorradunfall hat. Und das in der Nähe einer Schönheitsklinik. Und weil der Arzt sagt, oh, sie ist so schwer verletzt, wir können sie nicht mehr ins Krankenhaus fahren. Wir behandeln sie jetzt hier bei uns. Wird sie mit einer neuen Form der Hauttransplantation operiert. Was dazu führt, dass ihr irgendwann hier unter der Achsel so ein komischer Parasit rauswächst, der halt Leute infiziert und abzapft. Und ja, daraus entwickelt Cronenberg eine erste Form des Body-Horrors, der mit wirklich viel Metatext daherkommt, unter anderem, weil die Hauptdarstellerin eine ehemalige Pornodarstellerin ist, beziehungsweise, dass die erste Hauptrolle dieser Dame, dieser Pornodarstellerin ist, die gespielt wird von, ich habe ihren Namen jetzt wieder vergessen.
Ich kann leider auch nicht helfen.
Marilyn Chambers. Marilyn Chambers. Ja, und hinzu kommt dann sowas wie eine Impfung. Und da war ich dann schon, da musste ich ein bisschen lachen, weil ich mir gedacht habe, ja gut, jetzt weiß ich auch, warum der Film jetzt ausgerechnet gerade
neu reingeholt wird. Also es gibt schon halbwegs ein Anlass dazu.
Aktuell in Bezug. Aber man muss sagen, Cronenberg, schon damals.
Ja, ja, also damals.
Es wirkt halt alles noch ein bisschen rougher und ein bisschen dreckiger und so. Aber
aus dem Film aber irgendwie auch eher zum Vorteil, weil das war schon so räudig
halt. Ja, ja,
es war so, alles, ja.
War so ein bisschen räudig und trotzdem auch ein echt fieser Schluss, ja, der dann tatsächlich auch noch darauf einzahlt, was mit der echten Marilyn Chambers im späteren Leben passiert ist. Ja. Wollen wir nicht zu viel verraten, guckt ihn euch an, ist auf jeden Fall sehenswert, genauso wie.
Entschuldigung, mich macht fertig, dass bei Zombie 2 das letzte Kapitel nicht zentriert ist. Nehmen wir ja auch das Rabbit-Plakat sieht halt auch wie diese Geisterbahn irgendwie auf dem Rummelplatz. Also, Wenn du mich fragen würdest, aus welchem Jahrzehnt der Film ist, ich würde es nicht erraten. Also.
Naja, 70er.
No, das sieht schon sehr nach Hammer Horror aus, finde ich.
Okay, aber ja, ist aber auch nicht viel.
Ja, ja, nee, aber von den Plakaten ist jetzt keins so wirklich.
Nee, auch Chaplin nicht.
Nee.
Der vielleicht nicht ganz rund oder nicht ganz, sag ich mal, übersichtlich die Geschichte von Charlie Chaplin erzählt. Aber, also, der Regisseur Sir Richard Attenborough hat das nicht so ganz irgendwie alles zusammenfügen können. Ja,
es wird schon auch so, was Chaplin jetzt nicht so cool dastehen lässt, wird auch so gut unter den Tisch fallen lassen. Also, es ist wieder eins von diesen herodisierenden und romantisierenden Biopics.
Obwohl er schon auch seine Portion Kritik abbekommt.
Ja.
Okay. Aber ja, man kann ihn vielleicht noch eine Stufe härter kritisieren.
Das glaube ich
auch. Oder beziehungsweise einfach ein bisschen
ausgewogener
darstellen. Ja, ja. Ja, ja. Würde ich auch sagen. Aber ich finde, er wird trotz allem sehr gut dargestellt von Robert Downey Jr. Der liefert hier eigentlich das größte Verkaufsargument ab, weshalb man sich diesen Film anschauen sollte. Denn der macht es wirklich gut und trägt diesen Film mit seinen jungen Jahren echt erstaunlich gut.
Ja.
Und ist dann aber auch noch flankiert von echt wirklich tollen Leuten. Anthony Hopkins zum Beispiel ist mit dabei und so. Also, großes Werk, scheitert ein bisschen an den eigenen Ambitionen. Aber ist trotzdem meiner Ansicht nach sehenswert. Ja, auch weil es halt auch wieder so ein Film ist.
Ja, ne? Eins von diesen großen Biopics, die halt so komplett mit Stars vollgestopft sind. Uns würde jetzt eine gute Überleitung zu Licorice Pizza geben.
Wollen wir jetzt schon direkt auf die Kinostarts eingehen?
Nee, mir mach du. Aber ich hab mich halt gefragt, weil das habe ich auch noch nicht recherchiert, warum Licorice Pizza Robert Downey Senior gewidmet war.
Vielleicht, weil er eine treibende, inspirierende Kraft war.
Aber ich habe dann auch noch nicht recherchiert, weil das war das Einzige, aber was ich im Abspann so gesehen habe, wo ich so dachte, ach.
Okay. Ich habe mich eher gefragt, warum der Vater von Leonardo DiCaprio mit im Spiel ist.
Das habe ich mich auch gefragt, also gerade, weil er ja auch eine sehr skurrile Rolle spielt.
Ja, wollen wir den jetzt direkt aufgreifen?
Mir egal, ich bin komplett für alles offen.
Okay, dann würde ich tatsächlich erstmal Are You Lonesome Tonight?
Ja, okay, dann hast du ja schon geforeshadowed, dass da am Ende eine Texttafel kommt.
Genau, Are You Lonesome Tonight handelt von einem jungen Mann, Xuan Ming heißt der, glaube ich. Ja, Xue Ming, der eines Nachts einen Mann anfährt und denkt halt, okay, er ist für dessen Tod verantwortlich. Und weil er sich aber irgendwie nicht so richtig traut, bei der Polizei anzuzeigen und so, weiß nicht wirklich, was er machen soll, sucht er Kontakt zur Witwe des Überfahrenen. Und ja, versucht so ein bisschen, keine Ahnung, bei ihr Wiedergutmachung zu leisten, was dann plötzlich aber ganz neue Züge und Formen annimmt. Und dieses Schuld- und Sühne-Drama, was man am Anfang irgendwie eher vermutet, entwickelt sich dann so ein bisschen zur Unterweltgeschichte.
Ja, und auch so ein bisschen so Rashomon-Anleihen, weil man ja oft so gar nicht so weiß. Also man kann, finde ich, irgendwie Gegenwart, Vergangenheit schon immer gut auseinanderhalten, aber dadurch, dass er immer wieder sich hinterfragt, was eigentlich wirklich passiert ist und gleichzeitig auch sich selber gar nicht trauen kann und auch so lange im Gefängnis war. Und ich finde, es wirkt auch so, dass er so oft schon drüber nachgedacht hat und das so im Kopf durchgegangen ist, dass er selber gar nicht mehr weiß, was wirklich passiert ist. Also das hat schon... Ich würde es nicht so krafte Spannung nennen, weil natürlich ist der Film schon sehr entschleunigt, aber es hat so eine faszinierende hypnotische Wirkung. Also es ist halt so ein Atmosphäremonster.
Ja.
Ähnlich wie White Goose Lake auch, wo man dann irgendwann auch denkt, mir wäre völlig egal, worum es hier geht, ich will einfach nur mehr von diesen Bildern sehen.
Genau, und da würde ich auch sagen, trumpft dieser Film erstklassig auf. Die Bilder sind halt echt geil, sowohl die Übergänge als auch die Kamerafahrten, als auch gewisse, in permanent eine Farbe getünchte Bilder. Ja. Also davon hat der Film eine Menge. Er ist visuell einfach meiner Ansicht nach ein Brett.
Ja.
Inhaltlich konnte er mich nicht ganz so überzeugen. Da muss ich sagen, da hat mir ein bisschen das Gefühl gefehlt. Also ich finde die Beziehung, die sich zwischen Eddie Peng und Sylvia Chang, die ich auch wirklich sehr toll finde in dem Film, die sich da entwickelt, die finde ich schon schön. Aber die wird ja dann irgendwann halt einfach auch beiseite gedrängt, um eben halt den Film weiter zu erzählen. Und meiner Ansicht, also für mein Gefühl, ist da einfach nicht so... Das ist nicht so richtig ausgewogen zwischen dem Drama und dieser Beziehung, die sich dadurch entspielt, also zwischen diesem Schuld- und Sühne-Gefühl, was das Ganze vorantreibt, und eben, hier ist nochmal eine andere Situation, die halt auf das Geschehen einwirkt. Und das ist beides schon okay, aber es könnte beides halt irgendwie besser ineinander greifen und beides aber auch deutlich mehr Impact entwickelt.
Ich finde halt irgendwie schon schön, dass das so spröde ist, aber gleichzeitig macht es den Film halt irgendwie schwächer, weil einem die Figuren dadurch ein bisschen gleichgültig bleiben und immer, wenn man so denkt, also man ist eher interessiert, was passiert ist, als wie es den Personen damit ergeht. Ja. Also es ist eher so diese Whodunit oder eher so diese äußere Thriller-Handlung ist spannender als das, was mit den Personen und ihrem Innenleben passiert. Das ist ein bisschen schade, weil man, ich halt auch dachte, okay, es muss sich jetzt nicht so eine Romanze oder so entwickeln, aber dass sie quasi mehr aufeinander angewiesen sind oder eher so diese innere Dynamik mehr zum Tragen kommt.
Also. Ja, und dann hält sich der Film ja auch dann manchmal schon mit ein paar, ja, wie soll man sagen, atmosphärischen Momenten auf.
Das hat für mich halt schon gut funktioniert, aber ich meine, bei sowas bin ich halt auch so ein Sucker und er geht halt auch
90, 96
Minuten. Ja, also zu kurz eigentlich, weil ich glaube, hätte er sich 2 Stunden Zeit genommen und da auch noch diese Beziehung ausgespielt, wäre er deutlich stärker geworden. Also bei White Goose Lake, wenn du mich jetzt fragen würdest, worum es genau geht, könnte ich es halt auch nicht mehr wiedergeben, aber dieses Gefühl, was man dabei hatte, also ich habe jetzt halt wieder genau diese Empfindung und das hatte ich halt bei Are You Lonesome Tonight eigentlich nur auf der visuellen Ebene. Also, dass ich den super gern nochmal mir angucken möchte, aber halt auch weiß, okay, ich werde ein bisschen so kalt gelassen. Also man ist halt so ästhetisch, visuell, akustisch komplett abgeholt und beim Rest fehlt.
Ja, ich habe ihn gerade gestern nochmal geguckt, da sind wirklich echt geile Bilder und also wirklich auch diese Momente. Wir haben es eben gerade gesehen, wenn er da in diesem Gang ist mit den Plastikplanern und dann irgendwie nicht ganz sicher ist, ob da noch jemand ist.
Ja.
Und dann ist da jemand, das ist aber jemand, aber den ich erwartet hat, beziehungsweise er hat jemand anderen erwartet und der ist es halt nicht, sagen wir es mal so, ja. Und da sind wirklich ein paar echt starke Momente drin. Oder auch wenn diese beiden Polizisten durch diese Straßen rennen auf der Jagd nach diesem einen Auftragsmörder. Das ist auch cool so. Also visuell, inszenatorisch, echt geiler Film. Ja, und aber
ich finde, er hätte halt mehr auf diese Mystery-Ebene. Selbst wenn er am Ende 5 Minuten durch Straßen gelaufen wäre und dann sich selbst erwischt hätte und dann so merkt, ach, ich war es doch die ganze Zeit. Also selbst wenn es auf sowas relativ Plattes hinausgelaufen wäre, das hätte mir halt besser gefallen, als dann doch so ein menschliches Drama noch draus zu machen.
Ja.
Gerade weil er ja auch diese eben, was du sagst mit dem Plastikplan, wo er jemand anderen war, das hat ja immer so Mystery-Elemente, ohne dass es wirklich bedrohlich ist, aber halt so diese Suche nach sich selbst oder nach was auch immer wirklich passiert ist. Vergebung. Also es hat schon, also würde ich trotzdem auf jeden Fall empfehlen, den im Kino anzuschauen.
Da wirkt es am besten.
Gerade weil er halt 90, 95 Minuten, dann geht das schon gut rein. Und ich finde Eddie Peng auch super. Also den habe ich ja nur in diesem Immortal Demon Slayer zum ersten Mal gesehen. Und da war halt super, ist der Monkey King.
Also, ja, ich finde ihn auch cool.
Und jetzt mal mit kleineren Gesten, also nicht nur die ganze Zeit schreiend mit einem Stock aus Ohrenschmalz auf die Gegner zurennen. Das war ja der dann so am Anfang, wo er seinen Kampfstab so aus dem Ohr rauszieht, der immer länger wird. Stimmt. Und der dann in diese Racheorgie dann gegen Ende, also er immer düsterer wird. Und man so denkt, okay, vor einer Stunde hast du noch mit einem Stock aus Ohrenschmalz gekämpft. Und auf einmal stehen hier krasse Schicksale auf dem Ding. Aber da hat er auch diese Balance schon gut hinbekommen.
Aber das ist auch etwas, was wir gleich bei Streamit nochmal wieder finden.
Ja. Geh nochmal auf die Texttafel kurz ein, damit die.
Ah ja, also gut. Am Ende, wie gesagt, gibt es auch eine Texttafel, die auch wieder versucht, so irgendwie alles in politisch korrekte Bahnen zu lenken, wo ich mir denke, also wo ich mir wirklich jetzt ernsthaft gedacht habe, nee, das kann nicht die Aussage des Regisseurs gewesen sein. Oder die Absicht gewesen sein.
Also ich habe auch diesen Caught in Time jetzt gesehen, was so ein bisschen wie Heat aus China ist und wo am Ende auch steht, ja, dadurch, dass die Waffengesetze in China ja so streng sind, passiert sowas eigentlich nicht mehr. Und dann denkst du so, schwer bewaffnete Banden, die Banken überfallen wollen, die werden immer einen Weg finden. Waffengesetze dienen ja eher dafür, dass ein 5-Jähriger nicht aus Versehen einen 7-Jährigen erschießt, weil er eine Waffe zu Hause gefunden hat. Also zu sagen, dass streng hochbewaffnete Banden dann nicht mehr existieren, ist ein totaler Quatsch. Ja. Und die chinesische Polizei hat die zum sichersten Land der Welt gemacht. Steht da auch nochmal.
Süße.
Also, wo man auch so denkt, diese Texttafel ergibt sich in keiner Weise aus dem vorhergehenden Film.
Ja, das könnte man jetzt auch zu dem nächsten Film sagen, den wir dank einer Wiederaufführung jetzt sehen können.
Mhm.
Ein ganz, ganz wundervoller Film. Er heißt Mulholland Drive von David Lynch, der jetzt am 1. Februar und nur für den 1. Februar wieder aufgeführt wird. Ja, er handelt von einer jungen Frau namens Betty, die kommt nach L.A. und träumt von der großen Schauspielerkarriere. Sie darf bei ihrer Tante in der Bude wohnen, die gerade beruflich unterwegs ist. Und in dieser Bude befindet sich dann doch tatsächlich eine Frau, die weder weiß, wie sie heißt, noch woher sie kommt oder was sonst noch in ihrem Leben passiert ist. Wir aber wissen, dass diese Frau am Anfang des Films versucht worden ist, umzubringen, was aber gescheitert ist anhand eines Autounfalls. Und deswegen hat sie sich in dieser Wohnung versteckt. Und jetzt versuchen nun Betty und Rita herauszufinden, was es mit Ritas Vergangenheit auf sich hat, beziehungsweise wer Rita eigentlich wirklich ist.
So nennt sich nämlich die Dame, die halt in der Wohnung gefunden worden ist. Parallel dazu sehen wir einen Regisseur, der sich ja dagegen stemmen muss, dass sein Film oder dass er die Kontrolle über seinen Film verliert. Ja. Gleichzeitig sehen wir einen Auftragskiller, dessen Aufträge nicht ganz so glücklich verlaufen. Und wir sehen noch jede Menge andere schräge Vögeltypen, die alle irgendwo für das System oder eben halt den Schauplatz Hollywood stehen. Stimmt, und es gibt noch einen Mann in einem Diner, der ziemlich Angst davor hat, irgendwie sich hinter das Diner zu begeben.
Ja.
Und so weiter und so fort. Ein Film, der aus eigentlich zwei Teilen besteht. Das Problem an der Sache ist, der eine Teil nimmt ungefähr 4/5 des Films ein und der andere Teil nimmt 1/5 des Films ein.
Ja.
Und das macht's halt ein bisschen schwierig. Man muss hinzusagen oder hinzufügen, dieser Film sollte eigentlich mal eine Serie werden für ABC, nachdem die halt irgendwie von Twin Peaks sehr überzeugt waren oder gedacht haben, sie könnten mit David Lynch jetzt die nächste große Twin Peaks-Serie ins Leben rufen. Der zweistündige Pilot, der ungefähr die 4/5 des Films ausmacht, der halt dann gezeigt worden ist, der hat denen aber nicht so gut gefallen. Und das fand dann wiederum Lynch nicht so gut, weil er halt dann eben nicht das machen konnte, was er durfte oder was er wollte. Und weswegen er gesagt hat, okay, Leute, können wir das irgendwie von euch loskaufen? Und dann kam ein europäischer Verleih und hat nochmal Kohle reinbezahlt, hat David Lynch die Kohle gegeben, dass er noch ein bisschen was nachdrehen konnte. Und dann wurde daraus ein Film, was halt eigentlich mal eine Serie hätte werden sollen. Und ich ziehe dennoch nach wie vor mit allem tiefsten Respekt meinen Hut, wie David Lynch aus diesem Pilotfilm noch mal was Eigenes gemacht hat. Ja. Ja, da wären ein paar Handlungsstränge fallen gelassen. Da ergeben ein paar manche Figuren vielleicht nicht unbedingt den schlüssigsten oder ersichtlichsten Sinn. Aber trotzdem, wenn man sich das durchguckt, und ich war gestern, ich habe gestern noch mal nebenbei laufen lassen, als ich die Sendung vorbereitet habe, ich war dann trotzdem wieder auf dieser mulhollanddrive.net-Seite, wo dieser junge Mann da diese ganzen Analysen gemacht hat. Und es ist, ich gucke auf diese Seite, ich gucke mir irgendwas an, ja, stimmt. Dann spule ich im Film zurück, ja, stimmt. Und das ist wirklich so geil, sich diese ganzen Puzzlestücke aus diesem Film immer und immer wieder zusammenzusetzen.
Ja, es gab ja auch zum Release diese Liste mit diesen 16 oder 20
Puzzlen, auf die man achten.
Ja, und dann auch so, wo ist die Tante im Urlaub und was mit dem Aschenbecher auf dem Tisch, wo man die ganze Zeit so, also man liest die Tipps und ist halt noch mehr verwirrt und dann versucht man da irgendeinen Sinn rein zu interpretieren und also nach der einmaligen Sichtung ist es, glaube ich, nicht möglich. Also ich glaube, das ist schon ein Film, den man mehrmals schauen muss. Deswegen ist auch dieser, eigentlich ist das ganz clever, den jetzt so wieder aufzuführen, weil siehst du im Kino und dann denkst du, fuck, ich muss mir die Blu-ray holen. Also das ist schon ganz gut, weil man den auch so, eigentlich sofort danach nochmal sich anschauen will.
Ja, und das ist das Erstaunliche mal bei Lynch-Filmen, finde ich immer. Also die haben nicht so dieses, hä, raff ich nicht, ach, mir egal.
Ja.
Sondern, hä, raff ich nicht, okay, nochmal.
Ja.
So, ja, also das ist bei mir so. Also bei mir zündet der Mann oder hat der Mann immer wirklich
man so. Man kann sich halt irgendwie so erarbeiten. Also das ist so, oder ergucken, erschließen. Also es ist nicht so, dass du so, wie bei vielen Mindfucks, wo du so denkst, ja, okay, das versucht jetzt über die Atmosphäre mich einfach irgendwie ja so ein Mindfuck hinzulegen, aber das kann ich mir auch nicht entschlüsseln, weil es halt einfach keinen Gesetzen folgt. Oder auch sowas wie Primer, der ja auch nur auf einer intellektuellen Ebene diesen Mindfuck abzieht, während Lynch es ja auf beiden Ebenen packt. Also er schafft es ja auch, einen emotional reinzuziehen. Und das ist ja schon.
Und wo du am Anfang noch denkst, es ist so eine klassische, ja, whodunit, wir müssen irgendwie rausfinden, was passiert ist, Geschichte so. Und das sukzessive oder irgendwie dann kontinuierlich, aber dann auch so beiläufig, dann plötzlich alles an Halterung und Konstrukt und irgendwie, ja, Realität verliert, die man eigentlich von diesem Film erstmals angenommen hat.
Ja.
Und ich habe mir gestern einfach noch mal diese ganzen Szenen mit den roten Lampenschirmen angeguckt. Und es ist natürlich einfach auch echt naheliegend, wenn du sagst, okay, das steht vielleicht für Rotlichtviertel.
Ja, ja, klar.
Wenn du dann halt plötzlich, wenn du das einmal so begriffen hast und dann siehst du diese Szenen und dann denkst du, ach, fuck, stimmt. Ja.
Ja.
Und dann ziehe ich einfach nur meinen Hut vor Lynch.
Ja, und dann halt auch so wie da Humor und dann so wirklich Mystery-Elemente, also nach wie vor die Diner-Szene, wie creepy die einfach ist.
Die Diner-Szene übrigens, falls jemand diese Szene sich nochmal anschauen möchte, und der Mann, der da quasi diese Diner-Szene so berühmt gemacht hat, ist tatsächlich derjenige, der unter anderem jetzt The Nun war, oder der, wie hieß der bei Conjuring, dieser Valak?
Scrooged Man?
Ja, also der hat auf jeden Fall in diesem Conjuring-Universum jetzt mehrere Monster gespielt, so.
Ja.
Eben durch sein ausdrucksstarkes Gesicht, also auch
Karrieresprungbrett für diesen Herrn.
Ja, also er taucht bei mir auch bei Letterboxd immer in den Top 3 meistgesehensten Schauspieler und ich weiß dann, wer er gewesen ist, aber während des Schauens weiß man es halt eigentlich fast nie.
Ja, und ey, Mulholland Drive, ich will's keinem irgendwie absprechen, wenn er davor sitzt und sich denkt, was wollen die mir erzählen? Das ist, versteht es nicht, das ist alles Dreck. Ja, ich muss es mir nicht angucken. Da muss man aufgeschlossen für sein, da muss man eine gewisse Bereitschaft für mitbringen. Aber wenn man mal versucht hat, sich da rein zu denken, ja, das ist, ist, niemand ist einem böse, wenn man vielleicht nicht die gleichen Schlüsse zieht wie jemand anderes, nee, so, sondern wenn man sich da so seine eigene, wenn man sich da seine eigene Welt, sein eigenes.
Das zeichnet ja auch die Stärke des Films aus, dass es nicht die eine Interpretation gibt, sondern es eigentlich
vielfältig.
Viele völlig valide sind auch wahrscheinlich Interpretationen, die man jetzt so noch gar nicht hatte, weil man ja auch, das halt so ein Film ist, aus dem man sich selbst mit reinbringt und ja auch quasi seinen eigenen, seine eigene Individualität oder seinen eigenen Charakter auch noch mit in diese Interpretation mit reinzieht und auch unterschiedliche Schwerpunkte setzt.
Und auch wie Quizshow, ein Film, der so ein bisschen den Zuschauer und eben das Verständnis von Kunst, Unterhaltung, Business, ja, also diesen Dreiklang.
Eben, das ist schön, dass dieses Business, also natürlich ist das auch sehr, wo er den Kaffee dann so ausspuckt, also natürlich schon alles sehr, ja, also nah am Rande der Karikatur, aber auch da drin werden halt viele treffende Klischees dann halt so.
Ja, aber dieser Film ist ja halt nun mal auch zum Teil eine Hommage an das alte Hollywood.
Ja.
Und auch vor allem, und das ist vielleicht auch nochmal wichtig fürs Verständnis, eine große Hommage an Boulevard der Dämmerung von Billy Wilder, weil David Lynch ein riesen Fan davon ist. So,
ja. Und also, halt auch im Prinzip so eine Nummernrevue oder halt auch so eine Abhandlung einzelner Szenen, die aber trotzdem so einen übergeordneten Bogen haben, wie auch Licorice Pizza.
Womit wir dann, also Mulholland Drive von uns, volle Empfehlung. Ich finde schön, dass der Film nochmal jetzt erhältlich oder sichtbar ist.
Ja.
Und ich freue mich drauf. Ich hoffe, ich kann es auch schaffen am Dienstag.
Ja, ich hoffe auch. Also Gott sei Dank läuft er in Berlin sowohl. Also ich habe den noch nie im Original gesehen, weil der zu einer Zeit ins Kino kam, wo man halt noch gar keinen, also gar keine Originalfassung oder selten gucken konnte. Und deswegen bin ich gespannt. Das wird jetzt mein erstes Mal eine Originalfassung.
Ja.
Und deswegen dann, bin ich umso froher, dass ich ihn halt schon kenne.
Ja. Also. Und dann halt Lorando.
Ja.
Ja.
Schon allein wegen dem Soundtrack natürlich.
Also allein für diese Szene.
Ja.
Diese Szene auf einer schönen großen Anlage, Rebecca Del Rio mit ihrer wundervollen Stimme einmal richtig schön laut singen hören.
Ja.
Und, ey.
Ja, ja, eben, das sind halt Emotionen, die kann nur so ein Film hervorrufen.
Ja, die kann wirklich nur so ein Film hervorrufen. Ey, super, super. Aber ein Film, der bei mir ähnliche Emotionen hervorgerufen hat, beziehungsweise den ich jetzt auch schon dreimal im Kino gesehen habe, zweimal sogar mit meiner Frau.
Mhm.
Meine Frau und ich waren zum einen in der Pressevorführung und sind dann noch mal in Savoy gegangen, in die 70mm-Vorführung, weil wir diesen Film echt fantastisch, toll, leichtfüßig, sympathisch, echt verspielt, träumerisch alles finden. Also wirklich, es ist ein ganz, ganz großartiger Film, meiner Ansicht nach. Licorice Pizza von Paul Thomas Anderson. Es geht hier um, ja, um was geht's? Eigentlich um nichts. Es geht um eine 25-jährige Dame namens Alana Kane, die fotografiert, also die arbeitet für ein Fotostudio und muss gerade halt Highschool-Schüler fotografieren. Und dabei lernt sie halt Valentine, wie heißt der mit Vornamen?
Gary.
Dabei lernt sie halt Gary kennen. Gary hat sich auf Anhieb in diese 25-Jährige verliebt. Problem ist, er ist 15. Und diese beiden entwickeln trotz allem irgendwie eine Art, ja, Freundschaftsbeziehung, irgendwas dazwischen. Und bleiben beieinander, driften immer wieder voneinander weg, kommen immer wieder zusammen und starten halt verschiedene Businesses. Also verschiedene Geschäftsideen.
Ja.
Ja. Und das ist dann aber auch ein Film, der hat keine große, übergeordnete Handlung, sondern es ist ein Film, der wie seine Figuren eher dahin driftet und sich halt von Situation zu Situation begibt.
Mhm.
Und hier würde ich vielleicht sagen, ist der größte Kritikpunkt, den man meiner Ansicht nach an diesem Film anbringen kann, das ist vielleicht für den einen oder anderen oder die ein oder andere über Dauer zu lang, weil er halt gerade so in der zweiten Hälfte vor allem von seinen großartigen von seinen großartigen Momentaufnahmen und skurrilen, sag ich mal, Sequenzen lebt, die aber auch meiner Ansicht nach in einem solch harmonischen Fluss und so beiläufig immer wieder geschehen und einfach passieren.
Eben, das wirkt halt alles so mühelos.
Das ist genau richtig. Auf die Szene müsst ihr euch nicht freuen, liebe Freunde. Die seht ihr, so viel kann ich spoilern, die seht ihr leider nur im Abspann.
Und die müsst ihr eigentlich an der, wo sie gegen die Tür rennt, sieht man doch auch nicht im Film. Da sind ja ganz viele Szenen drin, die man nicht
im Film sieht. Ich freue mich um den Director's
Cut. Ja. Ja, da kann ich mir schon vorstellen, dass da auch so ein 3-Stunden-Ding nochmal kommt, dass sie da ganz viele Szenen gedreht haben, die nicht drin sind.
Aber trotz allem ist der Film schon irgendwie anders als alle P.T. Anderson-Filme.
Das sieht man. Ja.
Er ist anders als alle P.T. Anderson-Filme, aber trotzdem hat er vieles, was für P.T. Anderson-Filme spricht.
Ja.
Also ich finde, man kann ihn am ehesten irgendwie als vergleichen, oder für mich war es am ehesten eine Mischung aus Punch Drunk Love, weil es halt um eine romantische Beziehung geht und nicht um so eine Spannungsbeziehung wie bei so vielen anderen. Mhm. Aber auch Phantom Thread, weil es schon eine schwierige Beziehung ist, die sich aus der Negativität anzieht, so, ne? Also beziehungsweise die wissen beide, dass sie eigentlich nicht irgendwie.
Ja, dass sie sich eigentlich unter bestimmten Umständen nur gut tun, aber man weiß die Dosis noch nicht so
genau,
richtig.
Genau. Und trotzdem können sie nicht voneinander los. Ja. Also auch wenn Alana immer wieder feststellt, dass sie die coolere ist, dass sie die überlegenere ist, dass sie die reifere ist, ist sie dann trotzdem immer wieder an einem Punkt, und das finde ich halt als Figur sehr stark, weil das trauen sich auch nicht mehr so wirklich viele Filme, dass sie halt schon sich dann in eine gewisse, ich will nicht sagen Abhängigkeit begibt, aber zumindest in eine gewisse Lächerlichkeit.
Ja, weil man auch immer mehr merkt, dass es eigentlich nur so Schutzbehauptungen sind. Also, dass sie ja quasi auch daraus so ihre Selbstdefinition zieht, weil sie ja auch sich immer wieder hinterfragt, warum sie auf ihn steht. Weil er wird natürlich auch immer als attraktiv oder so dargestellt. Und einmal flirtet ja auch eine Stewardess mit ihm, aber er als Figur an sich gibt das ja gar nicht her. Also, er ist halt eher charming und so, also
wie er selbst sagt, ein Showman.
Ja, genau, so ein Showman. Also er wickelt eher die Leute mit seiner Person ein und zieht sie so in seinen Bann, als dass es irgendwie einfach nur schafft durch seine reine Präsenz.
Genau. Und das durchblickt aber Alana irgendwann. Ja. Und trotzdem kommt sie nicht von ihm los. Genauso wie, Gary schon irgendwie versucht, auf eigenen Beinen zu stehen, aber feststellt, okay, er bleibt trotzdem an dieser Frau interessiert und sieht diese Frau.
Und das ist halt so schön, wie so beiläufig dann so ihre Love Interests an, die sie im Laufe der Zeit dann auch immer mal haben. Weil es ist gar nicht so genau umrissen, über welchen Zeitraum der Film eigentlich geht. Also
ich würde tatsächlich sagen 3 Jahre.
Ja, würde ich auch sagen. Also man kann es halt so an ein paar Signalen irgendwie abdeuten. Und das ist halt auch schön, wie dann so, wie das halt alles so ein beiläufiger Strom ist. Deswegen finde ich ihn auch in dieser ganzen Idealisierung oder Romantisierung der Welt, in der sie da leben, auch am ehesten mit Boogie Nights noch zu vergleichen, weil da ja auch alles eitel Sonnenschein ist und wenn da mal was schlecht ist, dann nur einzelne Taten, aber nicht das gesamte Konstrukt.
Ja, Boogie Nights war für mich eher, okay, er spielt im Valley, es ist natürlich 70er Jahre, ne, und alles ist noch viel offener und viel lockerer, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Aber ich musste dann doch eher an das Vergangene aus Inherent Vice denken. Also für mich hat er mehr den Inherent Vice.
Er wird Flair. Zwischendurch halt auch mal teilweise ganz schön irre.
Ja.
Also wo man auch so dachte, okay, wo führt das jetzt hin?
Bradley Cooper. Also wenn er nicht irgendwie für Nightmare Alley für die Hauptrolle nominiert wird, dann hoffentlich hier als für die beste Nebenrolle. Weil der Auftritt, also ist eine wundervolle wieder eine. Der Film hat am Ende besteht eigentlich fast nur so aus so längeren Sequenzen, die aber alle für sich genommen schon fast ein eigener Film sein können, ein eigener Kurzfilm und jeweils richtig, richtig geil sind.
Ich war auch erstaunt, also ich habe ja versucht, mich komplett von dem Film fernzuhalten und ich habe auch den Trailer vorher noch nie gesehen gehabt, also ich habe echt alles vermeiden können und war echt erstaunt, um was es in Wirklichkeit geht. Also ich war so, wo ich so dachte, ach okay, das hätte ich jetzt gar nicht so gedacht.
Ich hatte den Trailer einmal gesehen. Ich finde, er lässt sich halt auch schon so ein bisschen mit Once Upon a Time in Hollywood vergleichen.
Ja, klar. Also es ist halt auch wirklich so, also er versucht schon in erster Linie über Atmosphäre und dann natürlich über das, was passiert. Aber ohne die Atmosphäre wäre es eine relativ nicht gewöhnliche Rom-Com. Aber er punktet halt da schon, dass Frau Thomas Anderson da halt viele Sachen auch reinbringt, die auch immer wieder mit diesem typischen Rom-Com-Klischees brechen oder so. Also er hat
er bricht ja allein schon mit den beiden Hauptdarstellern.
Ja, eben. Also damit bricht er schon dann auch, was die Hauptdarsteller oder was zumindest einer der Hauptdarsteller beruflich macht. Also er bricht ja schon mit vielem. Aber das ist halt auch so cool, dass er quasi so einem was gibt, wo man denkt, okay, ich weiß, wo das so hingeht. Und dann passiert's aber halt doch nicht. Also nimmt ja dann auch immer so Abbiegungen und
die Szene mit dem, und vor allem aus welchem Nichts die auf einmal raus.
Ich hab mich so erschrocken. Also es war so ein krasser Schockeffekt. Ich bin richtig im Sitz zusammengezuckt.
Und weißt du, was ja das Schöne ist? Der Sohn von Philip Seymour Hoffman spielt ja hier die Raubtaut und Cooper Hoffman. Ja. Seine erste. Und da muss man auch mal sagen, Respekt.
Ja, das ist krass.
Genauso wie Alana Haim.
Haim. Die spielt hier auch ihre erste Hauptrolle. Die ist eigentlich Sängerin mit ihren beiden Schwestern, die auch im Film zu sehen sind. Und die spielen beide hier. Und es ist so, wirklich, es ist so toll, dass man da hier so zwei unverbrauchte Gesichter hat, die auch nicht irgendwelchen typischen, weiß ich nicht, Schönheitsidealen oder so entsprechen, sondern halt irgendwie Typen sind, Personen sind, die du abnimmst, so, ja. Und ich habe irgendwo gelesen, ich weiß nicht genau, wo das war, aber was dem Film halt, was dieser Film halt so unterschiedlich macht, die Spannungen der Beziehungen zwischen, bei dem bisherigen Anderson-Film, die waren aufgeladener. Hm. Die waren irgendwie, die hatten etwas, ja, ich will nicht sagen aggressiveres, aber etwas innervierenderes. Hier hast du auch eine Spannung drin, aber die ist leichter, die ist irgendwie angenehmer.
Ja, ich finde es auch am ehesten mit Punch Drunk Love, ohne dass beide schon so vom Leben gebrochen sind. Ja. Also hier sind ja beide noch recht unbeschriebene Blätter. Also es wirkt zumindest so, als ob keiner irgendwie einen Knacks von beiden hätte. Und es gibt ja auch eine Szene, die direkt, also wer nicht beide Filme von Paul Thomas Anderson, würde man die Parallele, glaube ich, nicht so sehen. Es gibt schon eine direkte Punch Drunk Love Reminiszenz.
Es gibt sogar insofern mehrere, denn Philip Seymour Hoffman spielt, soweit ich weiß, einen Matratzenverkäufer.
Ja. Da dachte ich auch so, dass dieses Matratzending scheint Paul Thomas Anderson irgendwie sehr zu fesseln.
Ja, und nur zur Erklärung, sie verkaufen hier irgendwann mal Wasserbetten, ja. Also deswegen, der Sohn tritt in die Fußstapfen des Vaters. Mir
ist auch beim Filmgucken aufgefallen, ich habe noch nie in einem Wasserbett geschlafen. Also irgendwie sind Wasserbetten irgendwann wieder out.
Wir hatten sie mal für gewisse Drehs, aber ansonsten war es auch.
Ne? Ja, hat Emma alles ruiniert.
Und ja, vielleicht jetzt noch einmal das große Thema, der Elefant im Raum. Es geht hier um eine Beziehung zwischen einer 25-Jährigen und einem 15-Jährigen, die zum Teil dann halt auch Schutzperson oder Aufsichtsperson des 15-Jährigen ist. Und ich kann verstehen, warum sich da oder dass sich da einige dran stören werden. Ich glaube, meiner Ansicht nach, dieser Film überschreitet diese Grenze nicht direkt und bewusst, um irgendwie auch dann zu provozieren oder sonst irgendwas zu machen, sondern man merkt hier, ne, die Anziehungskraft ist da, aber man merkt halt auch, diese Anziehungskraft kann nicht völlig ausgelebt werden. Aber diese Anziehungskraft, und das ist, glaube ich, das Geschickte an diesem Film, entsteht zu einer anderen Zeit, unter anderen Bedingungen, unter anderen gesellschaftlichen Einflüssen. Würde dieser Film heutzutage spielen, dann wäre diese Romanze oder diese Beziehung oder diese Freundschaft, wie immer man das bezeichnen möchte, oder dieses Fehlverhalten, ist ja auch legitim, das zu sagen, aber wenn das in der Jetztzeit spielen würde, dann wäre diese Beziehung anderen Auswirkungen und Einflüssen ausgesetzt. Ja. Die kannst du heutzutage wahrscheinlich nicht mehr, das kannst du heutzutage, also diesen Film könntest du nicht in die Jetztzeit einfach problemlos verfrachten.
Selbe Challenge, die auch Call Me By Your Name hatte, der genau so eine Altersdifferenz hat, bloß findet da ja noch sexueller Kontakt und in dem Einfluss von Alkohol statt, den du ja genauso auch wahrnehmen kannst, aber die Filme wollen ja was ganz anderes zeigen als irgendwie ein missbräuchliches Verhalten oder irgendwie, da ist jetzt so ein Altersunterschied dazwischen, ganz schön edgy oder so, das spielt ja eigentlich gar keine Rolle. Ich finde, Licorice Pizza thematisiert schon erstaunlich häufig, aber es wird ja auch immer wieder klar gemacht, dass auch da, wo sie seine Aufsichtsperson ist, dass das für sie eher so ein Workaround ist, damit sie beide nach New York können. Also es ist ja
nicht und so, sie profitiert ja davon.
Jaja.
Und das finde ich auch das Schöne an Alana Haims Darstellung. Die schafft es halt wirklich zu verdeutlichen, dass sie natürlich denkt, was will der 15-Jährige denken von mir so, aber gleichzeitig und das finde ich das Schöne, das macht diesen Film dann meiner Ansicht nach so angenehm menschlich. Jeder mag gerne bewundert oder mag es, wenn sich jemand für einen interessiert und wenn jemand irgendwie eine Faszination für mich ausdrückt oder sowas oder wenn jemand irgendwie sagt, ey, dass er einen toll findet, dann fühlt man, also wenn man sich interessant oder von jemandem gewertschätzt fühlt, dann ist man natürlich neugierig, dann ist man natürlich irgendwie so auf eine gewisse Art und Weise fasziniert. Dann möchte man natürlich mehr von diesem Interesse des anderen irgendwie abbekommen, weil das schmeichelt einem ja. Man fühlt sich ja gut. Und das schafft der Film meiner Ansicht nach richtig schön zu transportieren, dass diese Figur nicht dumm ist, aber halt trotzdem auch nur ein Mensch und halt auch irgendwie es genießt, gemocht oder geliebt oder bewundert zu werden.
Und es passiert ja auch nie was, wo man zu heutiger Zeit oder zu damaligen Zeit sagen würde, oh, hier wird jetzt aber eine Grenze überschritten und gleichzeitig sind halt all das Regeln da, das sind Gesetze und Gleichzeitig wirkt Gary aber auch deutlich reifer. Also dieses, wo man die ganze Zeit am Anfang denkt man ja, okay, sie lügen sich jetzt beide irgendwie was vor, wo er erzählt, was er in Wirklichkeit neben der Schule macht, denkt man ja, okay, jetzt labert er halt einfach nur, wo sie dann sagt, wie alt sie ist, denke ich so, okay, sie labert auch nur, aber das scheint ja dann beides irgendwie dann doch zu stimmen und wo sie merken, okay, wir begegnen uns hier auf Augenhöhe, wir sind halt nur vom Alter irgendwie auseinander und auch das ist natürlich die oberste Maxime, dass das berücksichtigt werden muss, aber es wird ja aus meiner Sicht auch nie überschritten.
Ja, ich kann verstehen, wenn sich Leute daran stören werden und sagen, das ist irgendwie etwas, damit komme ich nicht klar. Ja, vollkommen verständlich. Ich finde aber, der Film bietet genug an, um diese Bedenken irgendwie auszumerzen oder beiseite zu schieben, sondern halt dann einfach und genau das halt zu machen, was diese Figuren machen, einfach sich treiben zu lassen von der Zeit, von den Schwingungen, von den Umständen, von der Wirtschaft, von der Politik, alles, was auf die so einwirkt im Laufe des Films. Auch Sexismus, das wird auch thematisiert. Man bekommt
und auch ziemlich deutlich und auch diese Beiläufigkeit, mit der es passiert, das war schon fast schockierend, wo man so denkt, okay, jetzt wird diese Heiterkeit berechtigterweise durch sowas unterbrochen.
Ja, aber dann gleichzeitig gibt's auch wirklich sehr, sehr witzige Szenen.
Ja.
Und dazu zählt eigentlich fast jede Sekunde mit Bradley Cooper.
Ja. Und auch so dieser Alltagsrassismus, also es wird mit der Zeit schon sehr klar abgerechnet. Also natürlich wird sie auch wieder, genau wie bei Boogie Nights, auch so romantisiert und ideologisiert, dass man so denkt, boah, da hätte ich auch gern gelebt, aber gleichzeitig sind immer so.
Es schwingt immer so unter.
Immer so mit, was da alles schiefgelaufen ist und was sich seitdem geändert hat. Also auch wie dieser Alltagsrassismus. Also natürlich war es auch lustig, aber gleichzeitig merkt man auch, dass so Charaktere halt wirklich existieren. Das hat mich schon ein bisschen an diese von Gerhard Polt oder Ulrich Seidel, wo sie dann halt auch so, also es war schon so, wo man gemerkt hat, okay, hier lacht man, das Lachen bleibt einem auch nicht im Halse stecken, aber das war ein Relikt dieser Zeit, wo man sehr froh ist, dass das jetzt überwunden wurde.
Ja. Und hinzu kommt noch Alanas Vater, der
auch. Ja, what super. The fuck? Das ist ja auch die ganze Familie von ihr.
Ja, ist die ganze
Familie. Also das ist krass, wie die ganze Familie so ein schauspielerisches Talent hat, weil das ist ja auch, dass nicht nur sie so gut war, also wahrscheinlich können alle. Vielleicht können die einfach wie die Kelly Family quasi so Filme machen jetzt nur noch.
Ja, das eigene HM. Ja. Universum. Oder die HM-Franchise.
Heimkino.
Heimkino. Sehr gut.
Ja.
So, Heimkino, gutes Stichwort.
Oh.
Denn damit werden wir bei unseren Streamit-Tipps. Also Nicolas Spitzer, zieht's euch rein.
Ja, wahnsinnig gut.
Es lohnt sich. Ja. So, da haben wir noch ein paar Streamit-Tipps, das sind nicht allzu viele. Aber vielleicht ist das eine oder andere ja interessant. Ich habe unter anderem The Orbital Children mal mit reingenommen. Das startet jetzt morgen bei Netflix, ist eine Miniserie. Aber ich fand die Geschichte ganz interessant. Es geht um eine Gruppe von Teenagern, die auf einer Raumstation isoliert werden und sich jetzt nur noch mit Hilfe von Internet und einer Drohne irgendwie am Leben halten können, beziehungsweise versuchen, da zu überleben und auch gleichzeitig rauszufinden, wie in einem derartig vernetzten, und jetzt kommt's, in einem derartig vernetzten Universum, weil da ist das Internet über das ganze Universum irgendwie erstreckt, wie es sein kann, dass die so isoliert sind. Also die versuchen jetzt halt einfach da aus dieser Raumstation irgendwie rauszukommen. Und ich fand das ganz interessant. Und mit dem Macher, also der Regisseur Mitsuo Iso, ist halt auch jemand dabei, den ich jetzt gerade, oder dessen Werk ich jetzt gerade wieder nochmal neu erleben durfte, nämlich Neon Genesis Evangelion.
Ah, okay.
Der war halt mit daran beteiligt. Es kommt von diesem Studio Plus Age oder Age Plus. Und ja, keine Ahnung, ich bin ein bisschen gerade auf dem Anime-Trip oder ich habe gerade wieder so ein bisschen mehr Bock auf Anime-Filme und kürzere, abgeschlossenere Sachen. Deswegen habe ich mir gedacht, komm, kannst du es doch vielleicht mal hier als Erwähnung mit reinbringen.
Ja,
und da das eine Miniserie ist, ist man vielleicht auch nicht direkt auf Anime überfordert. Wie zum Beispiel mit unserem nächsten Tipp, den wir da haben. Ich habe mir nämlich, gestern habe ich mir noch Demon Slayer The Movie Mugen Train angeschaut. Und ich bin da richtig blind rein.
Ich auch.
Ich bin da richtig blind rein. Ich wusste, es gibt eine Serie dazu, aber von der Serie habe ich keinerlei Zusammenfassung gelesen oder ich hatte keine Informationen über die Figuren mir eingeholt. Und deswegen habe ich mich ganz, vorurteils- oder urteilsfrei und ganz ohne Vorkenntnis auf eingelassen, wie Tanjiro und seine beiden Kumpels, Dämonenjäger, in diesen Mugen-Train steigen, um zu klären, warum in diesem Mugen-Train diverse Menschen schon verschwunden sind.
Und sie stellen halt raus, okay, in diesem Zug sind gleich mehrere Dämonen und denen müssen sie halt Einhalt gebieten. Und dazu kriegen sie die Hilfe von Kyujiro Rengoku. Der ist nämlich die Säule des Feuers. Und so wie ich verstanden habe, sind die Säulen die krassesten dieser Dämonen-Slayer. Ja, die anderen sind alle noch irgendwie so ein bisschen im Training und gehen dann ihre Atemtechniken durch. Und diese Säule, hier ist es die Säule des Feuers, der ist halt schon so ein richtig gestandener Krieger, der halt im Kampf gegen diese Dämonen zu Felde zieht. Und ja, ich war am Anfang ein bisschen abgeschreckt, weil ich mochte tatsächlich diesen blonden jungen Mann, wie heißt er? Egal, da ist ein blonder junger Freund von Tanjiro, der ist halt sehr anstrengend und der wird halt dann auch immer in so Comic-Grafiken gezeigt und durch verschiedene Gefühle und Empörung und weiß ich nicht, Entsetzen und sonst irgendwas, kommt immer durch so abstrakte Grafiken rein. Und das war mir auf Dauer und das Geschrei und so, das fand ich am Anfang schon echt ein bisschen anstrengend, wo ich mir gedacht habe, das fühlt sich alles an wie so ein Pachinko-Spiel. So, ja, also alle 2 Sekunden oder alle 5 Sekunden kommt irgendwas reingeworfen.
Ich fand diesen visuellen Overkill, ich habe den auch nur im Kino gesehen, auch ähnlich wie du vorher, gewusst, dass es existiert, aber nichts davon gesehen. Dann war er ja so unglaublich erfolgreich in Japan. Ja, genau. Dann lief er im Zuge dessen ja auch in Deutschland in einigen Kinos. Und dann dachte ich so, ach, das wird schon zumindest visuell geil werden. Mal sehen, wie viel ich verstehe. Und ich finde, man hat erstaunlich viel verstanden. Also sowas wie die Funktion der Säulen muss man sich dann schon irgendwie so enträtseln,
letztendlich, es gibt eine dämonische Bedrohung und es gibt die Männer, also die Leute, die dagegen kämpfen und die haben speziellere Kräfte. Und im Verlauf dieses Films, der so ein bisschen auch öfter mit Traumsequenzen arbeitet, habe ich zumindest diese 3 Figuren eigentlich schon ganz gut kennengelernt und hab verstanden, okay, Tanjiro, seine Familie wurde von Dämonen irgendwie, sag ich mal, abgemetzelt oder er versucht halt irgendwie seine Familie zu rächen zum einen, aber gleichzeitig auch seine kleine Schwester, die in eine Dämonin verwandelt worden ist, wieder zurück zu verwandeln. Das erschließt sich mir alles aus diesem Film. Und ich muss auch sagen, ich bin damals ähnlich an Final Fantasy The Advent Children rangegangen. Da wusste ich auch nicht wirklich was. Und hab mich einfach dem visuellen Overkill so ein bisschen ergeben und hab mich da reingestürzt. Und ich muss auch sagen, dafür, dass der Film echt eine halbe Stunde anstrengend und albern teilweise ist und so übertrieben mit diesen, ich mag das auch bei diesen ganzen Animes nicht, diese Blasen, wenn sie, die aus Mündern oder aus Nasen kommen, die halt irgendwie Schlafen symbolisieren sollen oder sowas. Das finde ich immer ein bisschen, das reißt mich immer zu sehr raus.
Okay.
Aber spätestens dann, wenn der erste Dämon bekämpft wird und man merkt, man sieht diese Flammentechnik oder diese Wassertechnik, die halt mit diesen richtig schönen dicken Outlines irgendwie gezeichnet wird, so, und die sich so noch kräftiger absetzt von der Umgebung, das fand ich dann schon sehr geil. Und ich war dann auch erstaunt, welche Ernsthaftigkeit dieser Film dann irgendwann mal erreicht und die auch beibehält, bis vielleicht so ganz zum Schluss, so die letzten Szenen, da gab's dann noch mal ein bisschen was von diesem albernen Quatsch wieder, aber vorher muss ich echt sagen, das fand ich cool. Das fand ich wirklich cool.
Man sieht auch, wie sie diese Fallhöhe, also eben, dass es am Anfang so ein bisschen heiter und unbeschwingt, wo man eher so denkt, okay, so Tonalität Ghostbusters-mäßig, also das wird schon eher so ein launiges Abenteuer und auf einmal steht wirklich was auf dem Spiel.
Da steht richtig was auf dem Spiel und ja, ich muss jetzt sagen, ich habe im direkten Vergleich halt jetzt den 4. Evangelion-Rebuild-Film gesehen.
Ja,
der wirkte halt so, was die Kämpfe und so angeht, da wirkte der für mich noch eine Spur furioser und von den Perspektiven noch irgendwie verspielter und aufregender und ja, auch so ein bisschen überwältigender. Aber auch hier, wenn sie dann halt wirklich so zu dem, es gibt da, glaube ich, 3 verschiedene Endkämpfe so gesehen oder Bosskämpfe. Und wenn sie, dieser zweite Bosskampf, der halt letztendlich um diesen Zug geht, da muss ich auch sagen, das ist schon cool, wie die da durch die verschiedene Tentakel hindurch sausen und irgendwie ihre Sprüche und Techniken anbringen wollen und versuchen halt, die Schwachstellen des Gegners rauszufinden. Also, ich muss jetzt wirklich sagen, ich habe Bock auf die Serie
bekommen. Ja, das, finde ich, macht auch immer die Güte von solchen Kinofilmen zu Serien aus, weil man die schaut und dann denkt, okay, ich habe Bock drauf und nicht so, ich verstehe halt gar nichts. Ich weiß nur, dass ich in einem von den Dragon Ball Filmen am Kino drin war und ich saß da und dachte so,
wobei ich mir halt gestern von unserem Kollegen Alvin habe sagen lassen, dass diese Dragon Ball Filme sind eigentlich eher mehr so Add-ons, also haben mehr so diesen Add-on-Charakter und tragen nicht so wirklich was zur Geschichte bei, während Mugen Train ja wohl so ein Bindeglied ist zwischen der ersten Staffel und den weiteren Staffeln so, ja.
Aber
und
ich hatte nie das Gefühl, dass mir elementare Infos fehlen oder so. Ich habe schon gemerkt, ich habe ein Informationsdefizit, aber wo ich nie so dachte, fehlt mir irgendwie was. Also das ist halt, ja, doofer Vergleich, aber wenn man irgendwie mit Fast and Furious 5 anfängt. denkt man auch, oh, okay, wer sind die Leute? Aber irgendwie nach einer halben Stunde hat man sie alle drauf, merkt so, okay, irgendwie sind alle miteinander verwandt, los geht's. Also ist ja auch immer die Frage, wie tief man sowas drin sein will vom Zeitaufwand, weil jetzt die ganze Serie nochmal zeigen, ist ja halt, gucken ist wieder so ein Commitment, aber die Filme auskoppeln, genau wie halt bei Final Fantasy Advent Children, wobei der halt außer visuell war der halt einfach, der war ja einfach nur verwirrend.
Ja, der war nur verwirrend.
Wo man gar nicht wusste, ob das ein Mindfuck sein will. Mutmaßlich nein, aber hat sich halt so angefühlt, weil halt null Rücksicht genommen wird. Und auch das finde ich auf eine absurde Art und Weise souverän, aber das weckt halt auch in mir nicht die Lust, mich mehr mit auseinanderzusetzen.
Ja.
Während da, also Mugen Train 2, und ich kann nur Kenneth Branagh empfehlen, wenn er Mord im Orient Express 2 macht, den auch vorher mal zu gucken, dann wird's
ein bisschen spannender. Dann wird's, glaube ich, ein bisschen lustiger.
Und auch wieder ein Beweis für meine These von, war, das habe ich bei Genre geschehen gesagt, es gibt keine schlechten Zugfilme. Also Filme mit einem Zug als Setting sind immer, oder fast immer.
Alarmstufe Rot 2 hatten wir
da. Ja, haben wir da auch schon. Ich weiß, jetzt bringst du wieder dieselben Argumente wie da. Aber, also Ausnahmen stehen in die Regel, aber wenn ein Film in einem Zug spielt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass er überdurchschnittlich gut ist.
Ja. Gut. So viel zu unseren Erfahrungen mit Demon Slayer. Aber der war schon einer der erfolgreichsten Filme des Jahres.
Ja, oder? Ja, aber ich glaube, es war irgendwas anderes bestimmt noch
erfolgreicher.
Jo, dann habe ich noch Operation Red Snake, Band of Sisters.
Auch ein Anime?
Oder nee, ist das kein nur Anime,
vom Titel so?
Der ist nur vom Titel her so. Das ist tatsächlich eine Tatsachengeschichte, ja. Die aber halt sehr emotional aufgeladen wird, mhm. Und pathetisch. Es geht hier um eine kurdische Widerstandsgruppe, die halt in diesem ganzen Grenzgebiet zwischen Türkei, Syrien, Irak und sonst irgendwas gegen den IS kämpft. Und anhand einer jungen Frau, einer Jesidin, die aus ihrem Dorf vertrieben und dann halt in die Fänge des IS geraten ist, wird diese Geschichte halt aufgezogen, weil die kann sich halt aus den Fängen des IS befreien und schließt sich halt dieser Widerstandsgruppe an. Und für die IS gibt's wohl nichts Schlimmeres, als von einer Frau, also vom schwachen Geschlecht, umgebracht zu werden. Wurde von einer Frau inszeniert, ist mit sehr viel Ambition, muss ich auch sagen, aber boah.
Also finde bei so Filmen halt auch, dass es wichtig, dass das erzählt wird, dass man auch mal diesen Einblick bekommt. Dass
aber dann
so
drück weniger auf die...
Ja,
die,
aber es ist schon... Und es ist bei... Es ist ja ein Kriegsfilm, also oder ein Kriegsdrama, aber dann halt so minutenlang zu zeigen, wie dann irgendwie die eigenen Verwandten erschossen wird, um diese Motivation hinzustellen. Also ich habe da ähnliche Vibes gehabt wie bei so einem Rape-and-Revenge-Film, wo halt auch schlimme Sachen passieren und dann wird diese Rache dadurch moralisch legitimiert. Dabei ist der Kampf gegen den IS, also wenn's eine Art von gerechten Krieg gibt, dann ja den Kampf gegen IS und selbst da werden ja auch Leute, die einfach indoktriniert wurden, jahrelang getötet, also die quasi auch fast mit Gehirnwäsche dazu gezwungen wurden, mitzukämpfen. Also das finde ich bei Kriegsfilmen immer sehr, sehr schwierig, wenn so dieser Eindruck erweckt, dass die eine Seite das Richtige macht und im Kampf gegen den IS macht die eine Seite ja auch alles richtig. Aber worum geht's hier? Warum werden da Spannungselemente reingebracht? Also ich finde...
Ja, der wird halt, der wird echt so emotionalisiert.
Ja.
Oh, hoch 1000, ja. Und das ist halt meiner Ansicht nach auch die falsche Herangehensweise an diesen Film, weil es wirkt dann schon fast propagandistisch so ein bisschen und auch melodramatisch, was irgendwie alles ins Kitschige abdriftet und so. Action-Szenen finde ich gar nicht mal so schlecht inszeniert. Sie suhlt sich auch nicht wirklich in Gewalt.
Halt ja, aber es ist halt trotzdem, also wie gesagt, dass es diese Gruppe gibt und gerade auch dieses, dass Frauen gegen den IS kämpfen, eben wegen dieser Schmach und dass das quasi für den IS das Schlimmste ist, also auch diesen Sexismus, der da im Krieg existiert, zu zeigen, das finde ich wichtig und auch ein ehrbares Anliegen, aber entweder macht man ein Drama draus oder gleich eine Dokumentation, die viel mehr noch beleuchten könnte, aber auch hier wird das so ein bisschen pflichtschuldig erzählt und danach ist es ja fast so ein bisschen, also er ist dann zu... auch gar nicht mehr an dem eigentlichen Thema interessiert, sondern fast schon so die Wildgänse kommen oder so. Also wirklich so, hey, wir kämpfen jetzt gegen die...
Und dann merkt man auch, dass man diese Handlungsstränge, die man aufgemacht hat, alle irgendwie schnell zu Ende bringen muss. Ja. Und das fühlt sich dann auch unvollständig an. Ja. So, ja. Also wie es bei Letterboxd einer geschrieben hat, das Beste an dem Film ist die Absicht.
Ja, eben.
Ja. Aber ja, ich fand's trotzdem mal interessant zu schauen. Also das wirklich, ne?
Deswegen meine ich also, dass du über sowas mal irgendwas erfährst, weil das ja auch komischerweise in den Medien, also ich wusste vorher davon auch nicht, dass diese Gruppe überhaupt gibt und das ist ja schon, also dieser Mut, den du da aufbringen musst, ja nochmal was ganz anderes als Mann gegen den ersten Krieg zu ziehen und auch das ist ja schon ein unbeschreiblicher Mut.
Ey, in den Krieg zu ziehen, glaube ich, erfordert immer...
Ja, aber auch als Frau, weil was dir blüht, wenn du halt in Gefangenschaft gerätst oder so, also das ist ja nochmal, da steht ja, also... Das, was du aufs Spiel setzt, ist ja dein Leben, aber bei IS in Gefangenschaft zu sein, ist, glaube ich, schlimmer als zu sterben, würde ich mal
Zumindest was hier auch in dem Film suggeriert wird oder anhand des Films suggeriert wird, ja. Und? Also, ne, ist interessant, vielleicht, wie gesagt, für den einen oder anderen, der mal einen Blick riskieren möchte, aber ich muss halt auch sagen, ich habe mir ein bisschen mehr davon erhofft und versprochen. Und trotzdem wollte ich das einfach mal mit aufnehmen, weil wann wird so ein Film mal sonst erwähnt? Ne?
Also man merkt ja auch, wie wir so ein bisschen rumdrucksen. Es ist halt immer schlimm, über Filme mit ehrbaren Absichten, die das Beste machen wollen, dann zu sagen, dass es halt als Film jetzt eher nicht so funktioniert.
So, jetzt müssen wir uns beeilen, wir müssen auf die Tube drücken. Wir haben noch nicht mehr so viel. Als letztes ein Film, ja, der wurde hier von ein paar Hamburger Studierenden der Uni Hamburg gemacht. Es ist so mit ein bisschen Abschlussarbeit. Es ist der dritte Teil einer Trilogie. Es ist so ein bisschen all das, was sie im Laufe der Zeit irgendwie gelernt haben. Ich kenne den Regisseur. Ich war schon ein paar Mal bei dem Regisseur bei Uni-Vorträgen zu Gast. Und tatsächlich habe ich auch eine Rolle in diesem Film. Er ist jetzt ab heute kostenlos auf YouTube erhältlich. Sie wollten ihn eigentlich ins Kino bringen, beziehungsweise hier und da nochmal anbieten. Aber das hat alles nicht ganz so geklappt, auch eben aufgrund der Pandemie. Und jetzt haben sie ihn halt auf YouTube rausgebracht. Und ich habe mir gedacht, komm, dann versuchst du mal wenigstens ein paar Leute darauf zu locken. Ihr werdet in diesem Film auch noch ein paar andere Rocket Beans-thematische Elemente vorfinden, die zum Teil ganz witzig in Szene gesetzt worden sind, meiner Ansicht nach. Es geht hier um einen jungen Mann namens Daniel, der neue Film von das ist der linke hier von den beiden, der ja lebt so ein bisschen vor sich hin und rennt von einer Party zur nächsten, hat aber dann einen Zusammenstoß mit einer jungen Dame, die sich doch sehr als faszinierend für ihn erweist. Und die trifft er dann immer wieder und daraus entsteht dann eine gewisse Beziehung. Hallo, wir sind gleich soweit.
Ja. Wieso?
Ja,
nee, wir sind gleich soweit. Wir müssen gerade über Daniels Hollywood-Debüt sprechen. Das Remake ist schon von Ridley Scott in Arbeit.
Ja. So. Und ja, ich wollte den Jungs einen Gefallen tun und wollte darauf hinweisen. Und ich habe mir den Film auch angeguckt, zusammen mit meiner Frau, die mich natürlich sehr ausgelacht hat, als ich zu sehen bin. Aber ich muss trotzdem Finn einen gewissen Mut unterstellen, weil er hier für sein Langfilmdebüt schon A, inszenatorisch ein paar schöne Sachen macht, aber B, halt auch ein paar Eier beweist, die vielleicht nicht unbedingt bei jedem Erstlingswerk vorhanden sind. So. Ja. Und deswegen, ey, vielleicht interessiert es euch, vielleicht habt ihr Bock. Und vielleicht lacht ihr ja auch über diese eine oder andere Szene.
Ich fand auch ein paar echt gute Lacher. Also diese eine Party war ziemlich gut. Also das auch, wo der Typ das so im Hintergrund verbrüht. Also, nee, also es hat schon ein paar echt gute Elemente. Ich finde auch dieses, was halt prätentiös und mutig gleichzeitig ist, diese Ouvertüre am Anfang, weil natürlich denkt man so, okay, jetzt werden hier die ganz großen Geschosse aufgeführt. Das letzte Film, den ich mit Ouvertüre gesehen habe, war 2001. Aber gleichzeitig finde ich auch, jeder Film verdient eine Ouvertüre, um schon mal so in diesen Groove reinzukommen.
Hateful Eight hat auch eine Ouvertüre.
Stimmt. Aber ich habe 2001 erst neulich im Kino
gesehen. Okay, ja. Okay.
Und das finde ich halt auch schon mutig. Also da einfach auch mal so mit dieser nötigen Ernsthaftigkeit reinzugehen. Der Song bringt einen auch gut rein. Ich finde schauspielerisch teilweise ein bisschen drüber, aber auch auf einem durchgehenden Level. Also wenn alle drüber sind, ist das auch wieder völlig fein. Du kommst ja dann wieder mit so einem Understatement rein. Also auch das mochte ich. Timing-mäßig war es teilweise auch ziemlich geil. Dann gibt's eine sehr schöne Szene, wo er irgendwie auf einer Party sich die Kopfhörer reinmacht, wo ich so denke, das könnte jetzt schon mal so 2 Minuten gehen und auch mal irgendwie so seine eigene Welt dadurch so ein bisschen durchzumachen. Das war dann wieder so ein bisschen zu kurz. Also sind noch so ein paar kleinere Macken drin, aber ich habe Spaß gehabt und ich fand nicht, dass er in irgendeiner Szene eklatant zu lang ging oder so. Also das ist ja auch immer, wenn man einen Studentenfilm hört, denkt man schon immer, oh, da kannst du schon mal ungesehen eine halbe Stunde rausnehmen und es ist immer noch zu lang, aber der ging gut rein.
Ja, ich fand, also, wenn überhaupt, einzelne Momente vielleicht mal einen Tick zu lang oder vielleicht zu kurz auch. Ja,
ja, aber war wieder dieses Kill Your Darlings-Problem. Genau. Also was ja viele Erstlingswerke haben, wo sie eine Szene selber gut finden, aber du als Zuschauer denkst dir, okay, wo ist jetzt der Mehrwert, wenn die im Schneiderraum saßen und dann so, aber im Dreh war das so und so super. Also mutmaßlich jetzt, dass das so bei so einem zweiten Film dann auch nicht mehr passiert, weil man dann merkt, okay, die Szene ist zwar cool, aber die bringt dem Zuschauer nichts.
Ja. Aber vielleicht habt ihr ja Bock drauf.
Ja.
Wie gesagt, ich habe jetzt schon andere Erstlingswerke gesehen und die fand ich etwas mehr auf sicher gespielt oder auf sicher inszeniert. Deswegen, und du hast jetzt, glaube ich, noch ein bisschen was vor dir. auch das Ende fand ich sehr, sehr mutig. Deswegen, vielleicht gefällt es euch ja, wie gesagt, ab heute auf YouTube erhältlich. So, jetzt wollte ich eigentlich noch diese schnieke Box hier verlosen, aber ich glaube, dafür haben wir keine Zeit mehr. Wir müssen jetzt hier leider das Studio räumen, weil wir halt schon zum nächsten Dreh müssen. Tino, ich danke dir vielmals, dass du den Weg auf dich genommen hast,
um gerne
hier mit mir die Sendung noch mal ein bisschen über die Bühne zu bringen. Wir werden diese Box hier nächste Woche verlosen. Lasst euch gesagt sein, es ist eine Menge drin. Aber das werden wir alles nächste Woche erkunden.
Ja. Wenn der Film ist jetzt nicht so gut, als ob ihr ihn diese Woche schon sehen müsstet.
Genau. So. Aber nächste Woche kommen wir darauf zurück und dann machen wir die nächste Woche. Vielen Dank, Tino. Vielen Dank für euch da draußen fürs Zuschauen. Viel Spaß im Kino oder mit den jeweiligen Streamingdienst-Filmen und ansonsten hoffentlich bis zur nächsten Woche oder bis zum nächsten Projekt, was wir hier an den Start bringen. Dankeschön. Tschüss.
Ciao.
Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr Infos unter rbtv.to/kinoplus.